Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wieder hier bei Ihnen zu sein, in diesem wunderschönen und so inspirierenden Rudolf Steiner Bau. Das ist schon etwas ganz Besonderes, hier die Mysteriendramen aufgeführt zu haben und jetzt mit dem Faust hier zu sein. Und, es ist ganz richtig, Faust, das ist das Drama unserer Zeit schlechthin. Und es ist der Mensch unserer Zeit, um den es hier geht, der Repräsentant unserer Zeit eigentlich, der strebende Mensch, der aus seinem Ich heraus versucht weiterzukommen, nicht mehr bloß einfach geführt von oben, getragen von oben, sondern aus eigener schöpferischer Kraft versucht vorwärts zu kommen. Das heißt, aus Freiheit zu handeln, damit verbunden auch die Verantwortung zu tragen für seine Taten. Und alles das versucht Faust, wobei es ihm so geht, wie es jedem von uns geht. Er scheitert oft, er macht Fehler, er macht viele Fehler, er macht Fehler bis zum Ende seines Lebens im Grunde. Und, aber er strebt nach dem Geistigen, aktiv aus seinem Ich heraus nach dem Geistigen. Und, das steckt dahinter. Also es ist ein Appell an uns, wirklich schöpferisch aus dem eigenen Ich heraus tätig zu werden. Wir hatten ja voriges Jahr hier die Aufführung von Faust 1. Faust 1 ist sozusagen die Vorbereitung, ist noch der, möchte ich sagen, leichter zu fassende Teil der ganzen Faust-Tragödie, weil man noch eine sehr gut nachvollziehbare äußere Handlung hat. Da gibt es also im ersten Teil die Gelehrten-Tragödie, wenn man so will, also Faust, der Wissen seiner Zeit verzweifelt im Grunde, der alles studiert hat, was möglich ist, der ist ein Universalgelehrter, ist der das Wissen seiner Zeit in sich vereinigt und letztlich darauf kommt, ich kann damit nichts anfangen. Es ist eigentlich im Grunde relativ wertlos. An den eigentlichen Kern und das, was es wirklich im Leben geht, das, was wirklich den Menschen ausmacht und was an Kräften wirklich in der Natur wirkt, an das komme ich nicht heran. Und Faust geht ja dann im ersten Teil sogar so weit, als eine fast Verzweiflungstat, er möchte einen Gifttrank zu sich nehmen, um in die jenseitige Welt zu kommen, um zu erfahren, was dort die Wirklichkeit ist, und sei es mit Gefahr, ins Nichts dahin zu fließen. Gerade im letzten Moment wird er dann von den Osterglocken zurückgehalten und auf einen anderen Weg geführt. Und dieser andere Weg, und das ist auch etwas, was für uns heutige Menschen ein ganz großes Thema ist, wenn wir diesen Weg weitergehen, kommen wir mit Kräften in Verbindung, die im Faust durch die Gestalt des Mephisto repräsentiert werden. Dieser Mephisto ist eine sehr zwiespältige Gestalt. Also wenn man es aus ein bisschen anthroposophischer Sicht beleuchtet, hat er einerseits dieses verführerisch-luziferische Element, andererseits dieses eiskalt, verstandesmäßig, brutal tötete sogar das Ariman. Also etwas ganz Finsteres und etwas ganz Lichtes, aber verführerisch Lichtes. Und das heißt, wenn der Mensch aus seiner Freiheit heraus tätig wird, kommt er zwangsläufig in Berührung mit diesen Kräften, mit diesem Mephisto. Mit dem müssen wir uns heute auseinandersetzen, mehr vielleicht noch als die Menschen in vergangener Zeit. Und vor allem müssen wir selber lernen, mit ihnen fertig zu werden. Dabei sind es keine bösen Mächte oder nur einseitig böse Mächte, sondern sie sind durchaus auch notwendige Kräfte. Und wie sagt Mephisto selbst am Anfang des ersten Teils, ich bin der Geist, der stets verneint, aber auch der Geist, der stets das Böse will und stets das Gute schafft. Das heißt, er bietet dem Menschen Widerstand, um sich an diesem Widerstand zu entwickeln. Und gerade erst durch diesen Widerstand kommt die eigene geistige Leistung des Menschen heraus. Wir müssen also an diesem Widerstand lernen und wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen. Und das hat aber Gefahren, weil uns natürlich diese Widersachermächte, wenn wir sie so nennen wollen, immer wieder auch zum Straucheln bringen. Das ist also jedes Mal eine Bewährungsprobe und es ist nie sicher, wie das ausgeht. Das ist auch das, was unser Zeitalter kennzeichnet. Es gibt eigentlich keine absolute Sicherheit. Es gibt kein Band, das uns absolut trägt und wo wir sagen, ja, ihr Götter werdet es schon für uns machen, sondern wir sind aufgefordert, selbst zu tun. Und eine Botschaft in dem ganzen Faust ist auch, ja, wir gehen diesen Weg, selbst wenn wir noch so oft straucheln, der Weg führt weiter. Und es zählt dazu auf dem Weg eben auch, dass wir immer wieder schuldig werden. Das müssen wir in Kauf nehmen. Wir müssen das ohnehin dann irgendwann früher oder später ausbaden und ausgleichen. Das ist eigentlich die Verantwortung, die wir auf uns nehmen, dass wir die Fehler, die wir fast zwangsläufig machen, durch die Einwirkung der Widersacher machen, dass wir die auch selber ausgleichen müssen. Das ist also der Weg, den der Faust geht. Und sehr interessant, daher gleich zu Beginn des zweiten Teils, nachdem Faust ja im ersten Teil nur schon einigermaßen schwere Schuld auf sich geladen hat, indem er das Gretchen verführt hat, indem er eigentlich dieses Gretchen dadurch zugrunde gerichtet hat. Nicht wahr, wenn Sie sich erinnern, die Geschichte geht so, dass er halt, wie sagt man, bei uns in Wiener Bandschau mit ihr hat, aber nicht so ganz ernsthaftes lebenslanges Interesse hat, sondern fasziniert halt ist von diesem jungen Mädel aus zwei Gründen. Einerseits natürlich, weil sie ein ganz attraktives Mädel ist, aber andererseits auch, weil sie so eine ganz kindlich unschuldige Seele auch noch hat. Das ist etwas, was sie auch fasziniert. Und mit der möchte er sich verbinden. Es gibt da so einen schönen Satz im ersten Teil: Ach, kann ich nicht ein Stündchen Brust an Brust und Seele in Seele bringen? Es geht um beides. Es geht um die körperliche, von mir aus erotische Nähe, aber es geht auch um diese seelische Nähe, dieses unschuldsvolle Element. Das ist etwas, was der Faust auch immer wieder sucht. Und die Botschaft von Faust 1 ist aber irgendwo, dass diese naturhaft kindliche Unschuld, dass die nicht ausreicht. Die reicht nicht aus, um diesen Kräften des Luzifer, des Ariman oder wie es heißt, Mephisto im Faust, denen zu widerstehen, sondern dass man noch weitergehen muss. Also mit dem, was wir von Natur aus an Unschuld mitbekommen haben, das verlieren wir irgendwo auf dem Weg. Und wir müssen uns jetzt das eigentlich mit viel Mühe und mit vielen Scheitern, mit vieler Schuld, die wir auf uns laden, wieder erobern. Und das ist der Weg, der jetzt vor allem durch den Faust 2 durchzieht. Dieses Weiterkommen, dieses auf höhere Stufen im Seelischen aufzusteigen. Denn das ist die eigentliche Arbeit, die das Ich macht. Das eigene Seelische in die Hand zu nehmen und höher hinaufzuführen. Und viele Bilder, die wir jetzt dann sehen in Faust 2, schildern eigentlich in Wahrheit Seelenzustände, seelische Entwicklungszustände. Das heißt, wir finden viel weniger äußere Handlung in Faust 2, sondern viel mehr Bilder für innere Vorgänge, für seelische Vorgänge, für geistige Vorgänge dann sogar. Und das macht es wesentlich schwerer, der Handlung des Faust 2 zu folgen, denn Goethe entrollt das in gewaltigen Bildern im Grunde. Also namentlich, wenn ich denke dann an die klassische Walpurgisnacht, das ist eine Fülle von imaginativen Bildern, die man zunächst einmal anschaut und sagt, aha. Man spürt nur, wenn man etwas aufmerksam ist und offen dafür ist, die gehen mich etwas an. Und die haben eine innere Folgerichtigkeit, aber wenn ich mit dem Verstand nachdenke, ja, was bedeutet das, was bedeutet jenes, dann wird es schwierig. Überhaupt, wenn man sich noch nicht jahrelang intensiv mit dem Faust beschäftigt hat, steht man dann entweder nach 5 Minuten auf und sagt, na, so ein Blödsinn, da verstehe ich gar nichts und geht. Oder man sagt, ich lasse die Bilder wirken und schaue, was sie irgendwann einmal beginnen zu erzählen. Das ist das, was wir eigentlich wollen mit unserer Aufführung, die Bilder sprechen lassen. Und dann müssen Sie halt sozusagen die Geduld aufbringen, die Bilder wirken zu lassen und dann nach und nach zu spüren, was das mit Ihrem eigenen Leben auch zu tun hat. Weil es sind Vorgänge, die sich in jedem von uns abspielen und Vorgänge, die sehr, sehr tief ins Seelische hineingehen, in Bereiche, die eben unser Menschsein ausmachen. Aber auch eben in Tiefen führt, in Abgründe führt, genauso aber in Höhen hinauf. Und wie soll ich sagen, wir kommen umso höher hinauf, je tiefer wir auch in den Abgrund blicken können. Und das erfordert Mut. Das erfordert sehr viel Mut, weil es ist schön natürlich zu sagen, da oben ist die lichte Welt, da wo ich mir hin und da unten schaue ich mir hin. Aber das müssen wir, sonst kommen wir nicht weiter. Also das ist eigentlich das Bild des Faust, der zwischen diesen beiden Kräften irgendwo in der Mitte dazwischen steht. Und sucht also dieses reinste, höchste Seelische, das am Ende dann klingt es ja aus mit den Worten, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Und dieses Weibliche ist hier eigentlich ein Bild für die menschliche Seele jedes Menschen. Und das geht es. Und die Frauengestalten im Faust sind immer wieder ein Bild für das seelische Menschen. Auch sie sind auch natürlich reale Gestalten in der Handlung, aber sie sind vor allem auch immer ein Bild für das Seelische. Gretchen zum Beispiel noch für das kindliche, unschuldig reine, seelenhafte. Aber das ist erst der Ausgangspunkt. Das ist der Punkt, mit dem wir in die Welt hineinkommen und dann in die Fänge des Widersachers, des Mephisto kommen. Und dann kommen kleinere, größere und ziemlich schwarze Flecken mit der Zeit hinein. Also das alles durchlebt und durchleidet Faust. Interessant ist, wenn es jetzt in den zweiten Teil hineingeht, das Erste, was passiert, nachdem Faust diese ganze schwere Schuld auf sich geladen hat, also Gretchen ist in den Kerker gekommen, weil sie ihr Kind umgebracht hat, das sie von Faust erwartet hat, weil sie mit der Schwangerschaft nicht fertig wurde mit der Situation. Die Mutter ist umgekommen, weil der Faust dem Gretchen eben so einen Schlummertrunk gegeben hat, gesagt, ja, da gibt es ein paar Tropfen hinein und dann schläft sie und dann können wir uns im Kämmerchen vergnügen. Vielleicht hat es Gretchen ein paar Tropfen zu viel erwischt, keine Ahnung, aber jedenfalls die Mutter ist umgekommen und der Bruder auch noch, der den Faust zur Rede stellen wollte, der ihn zum Duell auffordert und im Duell also erstochen wird vom Faust mit Hilfe des Mephisto. Also da ist schon einiges Gravierendes passiert. Aber jetzt zu Beginn des Faust 2 finden wir Faust gebettet auf einer idyllischen Blumenwiese im Irgendwo und umschwebt vom Luftgeist Ariel, der bei uns ja in dreifältiger Gestalt auftritt. Wir haben also drei Ariels, die ihn umschweben und sie haben nichts anderes zu tun, als ihn seelisch zu reinigen, wie es so schön heißt, von dem erlebten Graus. Und sie baden ihn im Tau von Lethes Flut, das soll Vergessen bereiten über all die Untaten, die er jetzt im Leben bisher begangen hat. Also eine interessante Sache. Wenn man weiterkommen will im Geistigen, wenn man sich ins Geistige erheben will, dann muss man zwar einerseits ein ganz starkes Bewusstsein für die eigenen Verfehlungen entwickeln, das heißt Verantwortung entwickeln, nicht zu sagen, ja, irgendwer andere Schuld, der Mephisto hat mich verführt, sondern man muss auch sagen, nein, ich habe falsch gehandelt, aber ich muss andererseits, wenn ich höher steigen will, wenn ich in den geistigen Bereich hinein will, auch für diese Zeit, für diesen Moment, wo ich wirklich mit meinem Bewusstsein hinaufsteige in die geistige Welt, alle irdischen Verfehlungen einmal unten lassen. Die kann ich nicht mitnehmen, ich kann sie da oben in der geistigen Welt nicht auflösen, ich kann sie eigentlich nur hier im Irdischen auflösen und ich muss mich befreien. Daher sagt Rudolf Steiner oft auch, zum Beispiel, wenn man die abendliche Rückschau macht, das heißt, schaut, was habe ich im Leben so alles jetzt getan an dem heutigen Tag und dann auch darauf kommt, dass man vielleicht ein paar Dinge nicht so gut gemacht hat, dann soll es immer eine Rückschau ohne Reue sein. Man soll also nicht jetzt jammern, um Gottes Willen, was habe ich da getan, wie schrecklich ist das, da tut man sich eigentlich nur selber leid, weil man ein besserer Mensch noch ist. Man muss akzeptieren, dass man auf einer gewissen Stufe steht, nicht höher und nicht tiefer. Und es geht nur darum, die nächste Stufe zu erklimmen. Und damit Faust diese Stufe erklimmen kann, muss er einmal sozusagen befreit werden von der Last des Irdischen. Immer wenn wir ins Geistige aufsteigen, müssen wir uns für eine Zeit lang von der Last des Irdischen befreien und dann gestärkt durch das Geistige wieder zurückzukommen und das aufzuarbeiten, was wir hier zurückgelassen haben. Das ist ja letztlich der große Gedanke, der hinter der Reinkarnation steckt. Ich glaube, wir sind im Erdenleben, wir werden im Erdenleben schuldig. Wir können diese Schuld nur selber wieder ausgleichen, aber wir brauchen dazwischen, wie soll ich sagen, ein Kraftauftanken in der geistigen Welt und gehen dann durch die geistige Welt durch und kommen dann zu einem neuen Leben herunter, gestärkt mit diesen Kräften. Während des Aufenthalts in der geistigen Welt haben wir alle irdische Schwere, das heißt auch alle irdische Schuld einmal unten liegen gelassen und kommen jetzt gestärkt mit neuen Kräften herein, um das aufzuarbeiten. Also das heißt, es ist zweierlei notwendig, beim Aufstieg in die geistige Welt zurücklassen des Irdischen und dann herunterkommen und das Geistige jetzt aber ganz stark dazu verwenden, um das Irdische und mein Erdenleben umzuarbeiten. Das ist in letzter Konsequenz auch das ganz große Thema der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Denn da geht es nicht nur darum, in der geistigen Welt zu schweben, sondern vor allem auch das, was man in der geistigen Welt erlebt, herunterzutragen und dadurch das Erdenleben zu verwandeln und dadurch dort weiterzukommen. Das ist das ganz wichtige Thema und so vom Drama 1 bis Drama 4 der Mysteriendrama wird das eigentlich immer stärker. Immer mehr geht es darum, das irdische Leben dann umzuwandeln, gestärkt durch die geistige Kraft. Und das gilt also auch für Faust. Er muss also jetzt gebadet werden im Fluss der Lethe oder im Tau der Lethe, wie es so schön heißt. Und das besorgen also diese Ariens und dann erwacht Faust mit einem ganz neuen Bewusstsein und sagt ganz erstaunt: Du Erde warst doch diese Nacht beständig. Also ganz was Neues. Er sieht eigentlich die Erde mit ganz neuem. Müsst sagen, normalerweise ist das selbstverständlich, wenn ich aufwache, nehme ich an, dass wieder die Erde da sein wird. Er staunt eigentlich darüber, dass die Erde noch immer da ist und beständig ist, weil er eigentlich aus ganz großen Höhen kommt und sie mit ganz neuen Augen sieht. Und er merkt aber auch, dass das geistige Licht ihn noch immer sehr stark blendet in Wahrheit. Das Bild dafür ist die Sonne, die aufgeht. Er sieht also die Sonne aufgehen auf den Berggipfeln oben, er glänzt sie schon, aber wenn sie hervortritt, blendet sie die Augen. Da geht es aber gar nicht so sehr um die äußeren Augen, sondern um die geistigen Augen. Und wir sehen im Geistigen eigentlich nichts, weil zu viel geistiges Licht da ist. Das so stark ist, dass es unser Bewusstsein blendet, unser Bewusstsein mit geistigem Licht überschwemmt und dann sehen wir gar nichts. Das ist so, wie wenn wir zu lange in die Sonne schauen, dann sind wir so geblendet, dass wir mal gar nichts mehr sehen. Also wir müssen eigentlich lernen, unser Eigenlicht dem entgegenzustellen. Aber so weit ist Faust in diesem Zeitpunkt noch nicht. Also er wendet sich vom Sonnenlicht, vom geistigen Sonnenlicht zunächst noch ab und sieht also den Wasserfall erglänzen und wie sich in den Wassertropfen das Sonnenlicht als Regenbogen offenbart. Und er sagt die wunderschönen Worte: am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Das heißt, zunächst einmal erkennen wir das Geistige nur in seiner Abspiegelung im irdischen Dasein, im sinnlichen Dasein. Und darin war ja Goethe selbst gerade Meister im Abglanz des sinnlich-irdischen, das Geistige zu erleben. Wenn Sie denken an seine Farbenlehre, da hat er sich wirklich intensiv mit dem sinnlichen Farberlebnis auseinandergesetzt. Aber er sieht gerade durch das Sinnliche oder im Sinnlichen das Geistige wirksam. Und er hat daher keine bloß einfache physikalische Farbtheorie aufgestellt, sondern eigentlich ein lebendiges Geisterlebnis, das er am Sinnlichen entwickelt. Das steckt also da dahinter. Und das ist der Weg, den Faust auch jetzt geht, zunächst einmal, um sich dem Geistigen zu nahen, am farbigen Abglanz das Geistige zunächst einmal zu studieren. Und da gibt es unheimlich viel zu entdecken. wir würden zum Beispiel viel, viel mehr entdecken, wenn wir einfach nur die sinnliche Welt einmal ganz unbefangen betrachten würden. Und nicht gleich mit unserem Verstand einordnen, das ist das, das ist das und das ist jenes. Ich muss Ihnen dann meine Erlebnisse erzählen. Ich habe oft diese Seminare gemacht über Goethes Fadenlehre. Ich hatte oft auch Physiker drin, habe ihnen versucht, die Phänomene zu zeigen. Und ich habe selber nicht geglaubt, und würde es wahrscheinlich heute nicht glauben, wenn ich es jetzt selber erlebt hätte, viele davon sehen die Phänomene, die feinen Phänomene zunächst einmal nicht. Sie sehen nur das, was sie laut ihrer Theorie erwarten. Und so geht es uns den ganzen Tag. Wir sehen das, was wir erwarten. Nicht das, was wirklich vor unserer Nase ist. Es hat schon was damit zu tun, sicher die Tür da ist hinten, sie sitzen wirklich da. Aber wie viele Feinheiten entgehen uns? Wie viele Feinheiten sehen wir nicht? Wie viel mehr sieht zum Beispiel ein Maler in einer Landschaft? Als ein Mensch, der halt einfach kurz den Blick da überhüpft, so da haben wir Bäume und das war's. Wenn wir also mit einer reichen inneren Seele es betrachten, wenn wir die Aufmerksamkeit entsprechend lenken, sehen wir bereits im Sinnlichen viel, viel mehr als ein Mensch, der nur mit kargen, dünnen Verstandesbegriffen darüber geht. Diese dünnen Verstandesbegriffe, das ist der finstere Teil von Mephisto, das ist der arimanische Teil, der alles abstrakt reduziert auf irgendein ganz kleines Naturgesetz, auf irgendeine Formel oder so. Und das wäre schon alles. Das ist aber gar nicht alles. Das ist richtig, mag alles stimmen, aber es ist ein winziger Teil von dem, was vor uns ausgebreitet liegt. Und das hat Goethe wirklich ganz meisterhaft erblickt und das lebt natürlich auch in seinem Faustlein. Dann wechselt die Szene, also nach diesem Erwachen wechselt die Szene sehr rasch. Ich muss dazu vielleicht erwähnen, dass wir das Stück, so wie wir es spielen werden, am 21. in einer gekürzten Fassung spielen. Weil wenn man es ungekürzt spielt, dauert es so zwischen 14 bis 16 Stunden, je nachdem, wie weit man die Bilder ausbreitet und ausweitet. Das will ich Ihnen nicht zumuten und uns selber, wir würden das auch nicht schaffen. Da habe ich versucht, in einer wirklich fast jahrelangen Arbeit das einmal zu kürzen auf etwas mehr als ein Viertel. Das heißt, wir werden so ungefähr 5 Stunden lang spielen. Und ich habe versucht, trotzdem den ganzen Bogen drinnen zu halten und halt ein paar Details ausgeblendet. Also wo man noch mehr sehen könnte, aber dass doch das Wesentliche drinnen ist und das vor allem der wesentliche Entwicklungsgang drinnen ist. Das ist nämlich ganz spannend. Wenn man diese Bilder erlebt, die da drinnen sind, die sind so absolut folgerichtig. Das eine entwickelt sich aus dem anderen in gewisser Weise. Auch wenn es scheinbar manchmal ganz herbe Brüche drinnen gibt, so sind sie doch ganz konsequent. Das Leben hat eben auch Brüche und Sprünge und die müssen an bestimmten Stellen sein. Und das findet man gerade im Faust 2 sehr stark. Der Herr hat es viele Kritiker gegeben, die gesagt haben, das ist irgendein zusammengeschustertes Alterswerk von Goethe, da passt ja nichts zusammen. Weil es ist halt nicht so einfach ein klassisches Drama, das durchkomponiert erscheint, vom Anfang bis zum Ende, wo man leicht den Bogen folgen kann, sondern es kommen immer wieder plötzliche Wechsel vor, die schon sehr viel Kraft erfordern, die nachzuvollziehen, warum die drinnen sind. Und doch sind sie ganz konsequent. Also das haben wir versucht einigermaßen beizubehalten, diesen Fluss, der drinnen ist, diese Metamorphose, die drinnen ist. Das Erste, was jetzt nach dieser Szene auf dieser idyllischen Wiese, die irgendwo stattfindet, die nämlich in Wahrheit im geistig-seelischen Bereich stattfindet und gar nicht im Äußeren, von dort wechselt es plötzlich an den Kaiserhof. Also Faust ist mittlerweile ein sehr gesuchter Mann, der Mephisto hat ihn offensichtlich gefördert, bekannt gemacht in der Welt. Also beide sind sie an den Kaiserhof gereist, wo sich inzwischen der Mephisto als Hofnarr betätigt. Ja, das passt ganz gut. Hofnarren sagen erstens immer die Wahrheit einerseits, aber andererseits fällt ihnen auch alle möglichen Narreteien ein. Naja, die Situation ist die, erinnert mich fast an die heutige Politik, es fehlt einmal am Geld.
als dem Kaiserhof fällt sein Geld, das Volk ist unruhig, es ist unzufrieden, der Kanzler ist verzweifelt, alle rufen, das Heer will mehr Geld, alle wollen mehr Geld und die Kassen sind leer. Und der Kaiser, wie immer, hat keine Ahnung, wer das macht, also das Gute, es gibt kein Geld, so schaffe ich das. Also so die Antwort unserer Politiker in etwa. Also ich sehe keine, wie das zu tun wäre. Aber es gibt ja Mephisto. Und der hat natürlich immer gute Ideen. Naja, so, gar kein Problem. Ich schaffe es und schaffe mehr. Es ist leicht, doch ist das Leichte schwer. Also was macht er? Er sagt, naja, im Land liegt doch genug Gold und Schätze, die irgendwo vergraben in der Erde. Das Land gehört eigentlich dem Kaiser, also gehört ihm das Gold auch. Weißt du was, stell einfach im Prinzip Schuldscheine darauf aus. Und bei Bedarf kann man ja die Schätze heben irgendwo. Wir stehen also vor der Erfindung im Grunde des Papiergelds irgendwo. Es wird ein Zettel entworfen, da steht drauf, der Zettel ist 1000 Gulden wert und kann bei Bedarf eingelöst werden gegen Gold. Nein, der Kanzler ist hochzufrieden, wenn das sehr gut darstellt, diese Szene der Erfindung des Papiergelds, der Kaiser tut brav unterschreiben jeden einzelnen Schein noch, dass er also sein Merkzeichen trägt und plötzlich hat der Kaiser halt Geld in Hülle und Fülle und der Mephisto macht sich natürlich besonders schmackhaft, weil da kannst du jetzt damit das Leben genießen, du kannst dir leisten, was immer du willst, wird sich dann später im Verlauf des Dramas als ziemlich trügerisch erweisen, weil der Kaiser dann sich hauptsächlich darauf verlegt hat, also das zu genießen mit Hilfe des Geldes. Und das kann natürlich nicht gut gehen. Also es ist so ein bisschen unsere Situation heute, da liegt sehr viel Illusion auch dahinter. Weil niemand weiß, ob die Schätze wirklich vorhanden sind und ob sie wirklich gehoben werden können. Es sind einmal die Zettel da und alle laufen dieser Illusion der Zettel da. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an das heutige Finanzwesen. Da haben wir eigentlich auch so eine riesige Blase an Ziffern im Grunde, die gar nicht mehr im Papier stehen, sondern irgendwo in Computerdatenbanken gespeichert sind. Und die Frage ist, ob es eine reale Gegenwerte dafür gibt, das ist ein anderes Kapitel. In Wahrheit nehme ich nur zu einem geringen Teil. Aber die Ziffern, diese Illusionen zeigen trotzdem ein gewaltiges Machtpotenzial, indem man die verschiebt und drückt darauf macht, er zeigt es ein gewaltiges Machtpotenzial. Naja, also der Kaiser ist natürlich jetzt also einmal glücklich, dass das Papiergeld erfunden ist und hat einmal nichts anderes zu tun, als einen großen Karneval zu feiern. Also damit geht es dann weiter, große Karnevalsszene, worin der Kaiser selber auftritt und alle möglichen Gestalten. Dabei passiert es, dass der Kaiser mit einem künstlichen Bart umgehängt hat, der in Flammen aufgeht. Der Faust kommt dann und er rettet ihn vor diesen Flammen, die natürlich in Wahrheit auch alle Illusionen sind. Es ist jetzt ein ganzes großes Zauberkunststück, das mit Hilfe des Mephisto in Szene gesetzt wird. Und der Faust rettet das alles, was natürlich den Stellenwert des Faust wieder beim Kaiser ziemlich erhöht. Und natürlich beim Kaiser auch gleich wieder den Wunsch weckt, er will noch mehr von dem haben. Das Jahr ist der Anfang. Er will noch mehr haben. Und zwar, er möchte das Musterbild der Männer, so der Frauen, in deutlichen Gestalten schauen. Helena und Paris. Diese wunderbaren Gestalten der Antike, war die schöne Helena, die als Musterbild des Weiblichen gilt und der schöne Paris als das Musterbild des Männlichen, das möchte der Kaiser jetzt von der Faust soll das irgendwie aber ganz real vor dem ganzen Hof hervorzaubern. Naja, der Faust hat natürlich keine Ahnung, wie er das tun soll, aber der Mephisto ist ja da. Der Mephisto ist der große Zauberer, also der soll das tun. Der Mephisto sagt, du bist verrückt, sowas zu versprechen. Irgendwelche Hexenfexen und Gespenstgespinste kann ich nicht mehr vorbringen, aber erstens einmal, dieses Heldenvolk der Antike geht mich überhaupt nichts an. Die hausen in ihrer eigenen Hölle, mit denen habe ich nichts zu tun. Und so Hexenliebchen und so können also nicht für griechische Heroinnen gelten. Also ich kann dir nicht helfen dabei. Doch gibt es ein Mittel. Na, erzähl, was gibt es für ein Mittel? Naja, du musst dich zu den Müttern wagen. Die Mütter. Da Frau ist erschreckt bei dem Wort interessanterweise. Ein Wort, also das Goethe kannte bei vielen antiken Schriftstellern, bei Plutarch zum Beispiel wird von den Müttern gesprochen und das sind also sehr eigenartige Gestalten. Und die können den Menschen auch sehr leicht in den Wahnsinn treiben, aber sie sind Wesen, die sehr stark ins Geistige jedenfalls hineinführen, in die Urgründe des Geistigen hinunterführen. Und an diese Urgründe muss Faust heran, um die Gestalt der Helena hervorzubringen, sozusagen um dieser geistigen Kraft der Helena oder dieser Seele der Helena wirklich sichtbare Erscheinung zu verleihen. Dazu muss er in das Reich der Mütter tauchen. Mephisto kann das nicht. Und der Mephisto erzählt den Faust, also wie dieses Reich ist. Das ist er sagt, also du selber bist schuld, weil du es versprochen hast, dass wir ihre bedürfen, und aber du wirst dort nichts finden. Du wirst den Schritt nicht hören, den du tust, nicht Festes finden, wo du ruhst, nichts wirst du sehen. Also ins Nichts musst du eintauchen. Und da sagt der Faust jetzt das ganz große Wort, in deinem Nichts hoffe ich das alle zu finden. Nämlich dort, wo wir wirklich an die geistige Quelle heran wollen, können wir uns auf nichts mehr stützen, was war. Da können wir im Grunde nichts mitnehmen, sondern wir müssen schöpferisch aus nichts heraus etwas erschaffen. Das ist erst Geist. Geist ist eigentlich erst dort da, aus nichts etwas geschaffen wird. Im Großen halt der ganze Kosmos, die ganze Welt, die irgendwann einmal aus nichts heraus geschaffen. Dich nicht verstandesmäßig ableiten kann von einem bereits vorhandenen, sondern wo ein ganz neuer Einschlag hereinkommt. Sehen Sie, das ist die Kraft, die im Ich drinnen steckt, die haben wir. Und wirklich tätig ist das Ich dort, wo es aus dem Nichts heraus schaffend ist. Das kann ein Mephisto nicht. Das kann er nicht. Und der Mephisto sagt ganz richtig, nachdem Faust gesagt hat, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden, beglückwünscht er ihn und sagt, ich sehe, dass du den Teufel kennst. Der Faust hat nämlich den Unterschied erkannt. Dem menschlichen Ich ist etwas, was der Mephisto nicht kann. Und damit wird zum ersten Mal bewusst, dass der Faust etwas hat, was über den Mephisto in gewisser Weise hinausreicht. Was der niemals bewältigen kann. Der kramt eigentlich immer in den alten Dingen herum, versucht sie zu ändern, neu zu mischen und damit herumzuzaubern, aber wirklich schöpferisch tätig ist er nicht. Das ist nur das wirkliche Geistige. Also nach dem strebt Faust und vor allem jetzt diese Gestalt der Helena und auch des Paares, aber es geht eben besonders um die Helena. Ja, warum geht es denn besonders um die Helena? Erstens einmal hat das Goethe ja so interessant gemacht, die Helena ist ihm schon begegnet im ersten Teil. Wenn Sie die das gesehen haben, erinnern, da gab es die Szene in der Hexenküche und da sieht er in einem Zauberspiegel das Bild der schönen Helena und ist ganz fasziniert davon und kann von dem Bild gar nicht mehr lassen. Er kriegt dann von der Hexe den Zaubertrank und dann Mephisto sagt, gut, also wenn du den Zaubertrank schluckst, das siehst du dann in jedem Weib, Helena. Ist wurscht. Und dann beginnt die Gretchen-Tragödie. Aber eigentlich sucht er diese Helena, diese schöne Seele eigentlich. Es geht gar nicht um die äußere Gestalt, sondern um diese schöne, erhabene Seele. Also Helena ist ein Bild für die ganz erhabene Seele, die aber nicht mehr einfach kindlich unschuldig ist, sondern die auf einem sehr hohen Entwicklungsniveau bereits steht. Vielleicht auch ihre Flecken hat, das weiß man nicht so genau,
weil Sie kennen vielleicht die Geschichte von Helena und Paris, die in der griechischen Antike der große Mythos irgendwann war. Paris entführt die Helena, die Gattin des Menelaos, und fährt mit ihr nach Troja. Und dadurch ist der Trojanische Krieg entbrannt, weil der Menelaos und überhaupt die Griechen diese Helena, diese schöne Helena, die schönste Frau, wieder zurückgewinnen wollte. Wobei die schönste Frau, für die Griechen war es ja ganz selbstverständlich, also vorher zu der Zeit, dass das Spiel in eine schöne Seele wohnt, auch in einem schönen Leib. Das ist der Grund. Es war so, dass die ganz intensive Anschauung bei den Griechen, eine schöne Seele hat auch einen schönen Leib, oder umgekehrt, ein schöner Mensch muss auch eine schöne Seele haben. Ob das heute immer so stimmt, ist ein anderes Kapitel. Also das erleben wir nicht mehr in der griechischen Zeit. Aber damals war das ganz stark, und daher galt also diese schönste aller Frauen zugleich ein Bild für die schönstmögliche Seele, die es geben kann. Aber die Frage war, hat sie dieser Paris mit Gewalt entführt? Ist sie vielleicht halb freiwillig mitgegangen? Da gibt es verschiedene Auffassungen dieser Helena-Paris-Geschichte. Also der Homer schildert es eben so, dass der Paris sie entführt hat und dass sie dann eben doch sozusagen seine Gattin de facto wurde oder zumindest sich mit ihm eingelassen hat. Und Rudolf Steiner schildert dann, ja, das ist die exoterische Fassung der Sage. Es gibt aber auch eine esoterische Auffassung, das heißt eine, die tiefer geht, die tiefer blickt, und nach der, jetzt läuft die Geschichte so, wie sie dann etwa Aeschylus geschildert hat, dass der Paris zwar die Helena entführt hat, aber sie wurden mit dem Schiff nach Ägypten verschlagen, und der ägyptische König Proteus hat einmal die beiden gefangen genommen dort, hat sich mal die ganze Geschichte angeschaut, hat der Helena dann Schutz gewährt und hat den Paris allein nach Troja geschickt. Und das heißt, die Helena ist eigentlich niemals wirklich schuldig geworden. Und der Paris habe nur seine Art Idol der Helena mitgenommen, und um das sei dann der ganze trojanische Krieg gegangen. Also, und Goethe waren diese beiden Variationen der Sage sehr wohl bewusst, und er hat ganz bewusst das in Schwebe gehalten, etwa die Frage, wie rein, wie unschuldig oder vielleicht doch ein bisschen schuldig ist diese Helena, diese Seele. Das ist also ganz wichtig, er möchte damit zeigen, das ist eine sehr hohe Entwicklungsstufe, aber vielleicht noch nicht die allerhöchste, die man erreichen kann. Aber es ist jedenfalls eine seelische Stufe, die sich Faust erwerben muss, das heißt, sein Ich, sein Geistiges, muss sich letztlich mit dieser Helena irgendwo verbinden. Die Suche also nach diesem Seelischen, nach dieser Seelenkraft, die durch Helena repräsentiert wird, die ist also ganz wichtig. Das ist die nächste Stufe, die er anpeilt. Und jetzt schon etwas konkreter. In der Hexenküche war es einfach ein Spielbild, das ohne sein Zutun in der Hexenküche einfach erschienen ist. Jetzt soll er durch seine Tätigkeit, durch seine, nicht durch die des Mephisto, diese Gestalt der Helena so real hervorzaubern, als wäre sie körperlich vorhanden. Und tatsächlich, der Mephisto schickt ihn also in das Reich der Mütter. Er sagt also, versinke den oder steige, es ist einerlei. Ja, weil im Geistigen gibt es eigentlich kein Oben und kein Unten. Also es ist ein Hinuntersteigen, Hinaufsteigen, wie auch immer. Er dringt auf jeden Fall in das Reich der Mütter ein und kann jetzt also dieses Bild von Helena und Paris hervorrufen. Allerdings gelingt es ihm nicht lange, dieses Bild zu halten, denn Paris ist ja eben auch dabei, und der Paris ist ganz offensichtlich verliebt in die Helena, und der Faust ja auch.
Also er will auch hin zu dieser Rede. Ne? Und er wird im Grunde eifersüchtig jetzt auf diesen Paris. Also mitten in dieser ganzen Beschwörungsszene fängt der Faust selber an, das Bild total zu stören, und das Ganze mit einem großen Knall endet die Szene, und das führt so weit, dass der Faust also ohnmächtig zu Boden stürzt, wie paralysiert damit. Das heißt, also, es ist ihm nicht wirklich gelungen, sich mit dieser Seele der Helena zu verbinden, sondern was gekommen ist, er ist im Moment einmal fast in geistige Umnachtung verfallen. Also eine nicht ungefährliche Sache, wie man sieht, sich geistig zu entwickeln oder danach zu streben. Also er kommt an einen ganz schwierigen Punkt. Und dem Mephisto bleibt also jetzt im Grunde nichts anderes übrig, als diesen paralysierten Faust nach Hause zu schleppen ins alte Studierzimmer, und dort liegt er dann im Hinterkammer irgendwo, und keiner weiß, wie man den wieder aufwecken kann, den Faust. Also er ist zutiefst weggetreten geistig, könnte man sagen. Also er hat eigentlich, das heißt, er hat die Fülle dieser geistigen Erlebnisse, die er selber begonnen hat hervorzurufen, im Grunde nicht ertragen können, und seine niederen Kräfte, die ihm drinnen sind, haben das Ganze zunichte gemacht und haben ihm selber das Bewusstsein geraubt. Das ist also eine schwierige Sache. Man sieht also, ein geistiger Entwicklungsweg ist gar nicht so harmlos irgendwo. Sie müssen kaum sagen, dass man gleich paralysiert umfällt. Das ist halt schon sehr extrem dargestellt hier. Aber es ist doch in gewisser Weise schon so, wenn man strebt, das Geistige, das Seelische weiterzuentwickeln, dass man unter Umständen also vieles, was einen bisher getragen hat im Leben, ganz selbstverständlich, so mehr oder minder unbewusst, dass das eben zusammenbricht und dann man plötzlich im praktischen Leben viel weniger dasteht, als man vorher hatte. Und dass man sich im Leben gar nicht mehr zurechtfindet. Und das ist hier also sehr extrem heute gezeigt, also ganz radikal gezeigt. Er ist also gleich gar nicht mehr wach fürs Außenleben. In den Mysterien der Anhörigen gibt es auch so ähnliche Szenen, da gibt es den Professor Capesius, der im dritten Drama eine Zeit lang auch durch sein geistiges Streben so weit kommt, dass er an der äußeren sinnlichen Welt gar nicht mehr teilnimmt. Das heißt, er sitzt einfach nicht mehr teilnahmslos herum und muss im Grunde von außen betreut werden, nimmt die Welt nicht mehr wahr. Also Sie sehen, es ist gar nicht so leicht, diesen Weg hin, aber auch den Weg zurück wieder zu finden. Das passiert alles nicht so selbstverständlich. Also es ist eigentlich sehr dramatisch. Und dieser dramatische Weg ist der, der uns heute in unserer Zeit in einer gewissen Weise bevorsteht und auf den wir sind in gewisser Weise. Also wo wir immer durchgehen. Den geistigen Entwicklungsweg bedeutet nicht gleich, dass man in den allerhöchsten Höhen schwebt, sondern das sind oft kleine Schritte. Und auch bei diesen kleinen Schritten ist immer dieses Problem vorhanden. Wie komme ich hinauf, wie finde ich wieder herunter? Also Faust einmal nicht. Er liegt im Hinterzimmer, der Mephisto weiß keinen Rat, der kann also dieses Problem nicht lösen. Er sitzt also jetzt in dem Studierzimmer des Faust herum, grübelt ein bisschen, findet also den alten Mantel des Faust, findet die Feder, mit der der Kontrakt, dieser Teufelspakt unterschrieben wurde und so weiter. Und während der Mephisto so vor sich hinsinniert, klopft es an der Türe, beziehungsweise es läutet vielmehr. Und wer kommt herein? Der ehemalige Schüler. Im ersten Teil gab es also eine Szene, wo so ein ganz unbedarfter junger Schüler herankommt und bei Faust also studieren möchte. Er weiß zwar nicht genau, was er studieren will, aber möglichst viel auf jeden Fall. Der Faust sagt aber, also mir ist nicht möglich, ihn zu sehen, stattdessen der Mephisto eingibt sich als Faust aus und hänselt den Schüler in Wahrheit von hinten bis vorne. Sagt dabei aber sehr, sehr viele wahre Dinge. Das ist überhaupt das Interessante. Der Mephisto sagt so viele Wahrheiten. Der Teufel ist nämlich so ganz teuflisch, dass er meistens die Wahrheit sagt. Aber er sagt sie immer so, dass wir sie völlig missverstehen und was anderes daraus machen, als sein sollte. Also wir verstehen sie immer falsch. Und so sagt der Mephisto da dem Schüler damals im ersten Teil viele, viele Wahrheiten, die aber den Schüler völlig verwirren. Jetzt kommt er zurück, mittlerweile Baccalaureus geworden und mit dem ganzen Stolz eines Baccalaureus kommt er und kommt sehr großspurig, einzeln mit den armen Jungen, was sich heute keiner mehr traut und überhaupt die Alten, was habt ihr schon getan, genickt, gesonnen, gedacht, erhoben, Plan auf Plan. Das ist alles nichts. In uns, in der Jugend, lebt frisches Blut und das Alte ist nur ein kaltes Fieber, also ihr wisst überhaupt nichts, ihr Alten. Und am besten wäre es dann schön gleichzeitig tot. Das Mephisto sagt so beiseite, der Teufel hat hier weiter nichts zu sagen. Nur passt ja irgendwie. Der Baccalaureus hört das aber, sagt gleich, also wenn ich nicht will, dann darf kein Teufel sein. Also ziemlich verrückter Bursche. Der Teufel schlägt ja wenigstens doch ein Bein und so geht es also hier und her. Eine sehr witzige Szene. Der Baccalaureus steigert sich dann sogar hinein. Also was er nicht alles, er hat mich nicht nur erkannt, bis in ihre tiefsten Tiefen, sogar sie wurde eigentlich erst mit seinem Geist geschaffen. Ich habe den Mond heraufgeführt in seinen Lauf und die Sonne und was weiß Gott, was alles, das war alles irgendwo mit dem Geist ein bisschen abgehoben und davon geflogen irgendwo. Also in den Größenwahn, den er hat. Also ein Bild dafür, naja, was halt auch dem strebenden Menschen passieren kann, dass er glaubt, er ist schon weiß Gott wo in welchen Höhen und merkt nicht, wie weit er noch steht. Dafür ist also dieser Schüler so ein bisschen auch das Bild. Das ist ein Baccalaureus mittlerweile. Also, mein Gott, manchmal denke ich mir das auch, wenn man jetzt aus der Universität rauskommt, glaubt man, mein Gott, jetzt weiß man alles, man hat das alles studiert, man ist so wahnsinnig gescheit. Und wenn man dann in die Praxis kommt, dann merkt man, im Grunde, was fange ich damit an, wie viel kann ich wirklich? Und das geht es nicht, wenn Wissen allein macht noch gar nichts, sondern es umsetzen in die Praxis damit, das Tun, etwas im Leben bewirken damit, das ist noch ganz was anderes. Und dieser Baccalaureus, wie so viele, berauscht sich eigentlich an dem Wissen, das er hat, das aber bloßes abstraktes Kopfwissen ist und im Grunde gar nicht lebenstauglich noch ist. Naja, etwas praktischer mittlerweile ist geworden der alte Gehilfe des Faust, der Wagner. Erinnern sich vielleicht, der Wagner war der Gehilfe des Faust und der ist aber auch so ein bisschen in der Richtung viel Wissen, viel die Bücher studieren und alles zusammen glauben, was Generation für Generation gedacht hat. Und wenn ich das alles zusammen summiere, dann habe ich die Weisheit. Was natürlich nicht der Fall ist, der Faust hat das schon im ersten Teil durchschaut, dass das nicht der Fall ist. Aber immerhin, der Wagner ist jetzt ein ganz spannendes Experiment herangekommen. Er hat so eine Fiole, einen Kolben, einen Glaskolben, den leuchtet und blitzt. Und da passiert also etwas ganz Spannendes. Der Mephisto kommt auch wieder herein, schaut zu, der Wagner so ganz still. Sei ganz vorsichtig, das ist ein ganz heikles Experiment. Ja, was wird denn gemacht? Fragt der Mephisto. Es wird ein Mensch gemacht. Boom. Also, da hat sich der Wagner einiges vorgenommen. Also, in diesem Glaskolben drin, tatsächlich sieht man mit der Zeit sein kleines Männlein sich gebärden da drinnen. Ein Homunculus. Das ist die Gestalt des Homunculus. Naja, man könnte sagen, so ein Retortenmenschlein. Allerdings eine Art umgekehrtes Retortenmenschlein, interessanterweise. Das stellt sich dann so im Laufe der Zeit heraus. Wenn man sich heute ein Retortenmenschlein vorstellt, dann geht es um die Stoffe, die da drin gemischt werden und was da körperlich entsteht. In Wahrheit ist das am Homunculus kein körperliches Wesen, sondern eine Art Seelenflimmer. So ein seelisches, das sucht sich den Weg zur Verkörperung. Und die ganze Handlung, die dann folgen wird, nämlich also vor allem die klassische Walpurgisnacht, Also das heißt, diese Szenen, die jetzt ganz in mythologisch imaginativen Bildern sich bewegen, die geht in Wahrheit um nichts anderes, als wie findet dieses Seelenflämmchen all die Dinge zusammen, die notwendig sind, um in einem Körper zu erscheinen. Ganz deutlich wird es ausgesprochen, bis jetzt gibt ihm das Glas allein Gewicht. Das heißt also, er hat noch nicht Gewicht selber, er hat noch nichts Stoffliches. Es fehlt ihm nicht an geistigen Eigenschaften, doch sehr wohl an greiflich Tüchtighaften. Also es geht darum, es ist eigentlich dieser Homunculus ein Bild für die menschliche Seele auf ihrem Weg zur Verkörperung. Und das geht's. Das heißt, wie kommt ein seelisch-geistiges dazu, sich einen Körper zu bauen? Und die Schilderungen dann in der klassischen Walpurgisnacht werden zeigen, wie die ganze Natur, die ganze Weite der Natur notwendig ist, die ganzen Elemente und die ganzen Elementarwesen, nämlich auch diese Wesen, die dahinter stecken, hinter der Natur, wie die notwendig sind, um diesen Körper zu bauen. Und zwar welchen Körper? Da gibt es also Steiner einen interessanten Hinweis, aber den verrate ich noch nicht. Wir werden das erst dorthin tasten. Aber man sieht dann am Ende der Walpurgisnacht-Szene, wo es in den dritten Akt dann danach übergeht, steht plötzlich die Gestalt wirklich körperlich vor uns, um das geht. Aber es ist noch ein bisschen ein Weg. Also jetzt wird also dieses Männlein gemacht, das denkt sogar an zu sprechen, also diese Seele spricht natürlich, wird man sie nicht mit äußeren Ohren hören, ganz offensichtlich, wenn er noch nichts Körperliches hat. Also es ist mehr eine Stimme der Inspiration, die aber sowohl der Mephisto als auch der Wagner vernehmen. Und das Thema geht auch darum, was tun wir mit dem Faust, der da hinten liegt. Weil der ist noch immer paralysiert, der Mephisto weiß keinen Rat, der Wagner sowieso nicht. Aber dieser Homunculus, dieses Seelenflämmchen, das hat eine Idee, denn wie ihm gerade einfällt, ist heute klassische Walpurgisnacht. Und deshalb schnappt es den Faust und auf in die klassische Walpurgisnacht. Also, der Mephisto will nicht so recht zunächst einmal, weil diese antikischen Kollegen, die sind ihm nicht ganz geheuert. Die hausen ja, wie gesagt, in ihrer eigenen Hölle, also denen dauert er nicht so recht, also es geht in ein Gebiet, offensichtlich in ein seelisch-geistiges Gebiet, wo der Mephisto nicht so hundertprozentig zu Hause ist. Allerdings sagt ihm dieses Homunculus-Männlein auch, da gibt es die thessalischen Hexen auch. Also es gibt auch so Gestalten, die dem Mephisto vielleicht sympathischer sein könnten. Und er sagt, der thessalische Hexen, von denen habe ich schon viel gehört. Bei einer Nacht für Nacht zu wohnen, ich glaube nicht, dass es behagt, aber zum Besuch, Versuch, also das wäre schon was. Also der Homunculus schafft es, also ihn zu motivieren, den Faust zu schnappen und dahin. Der Wagner mit seiner Verstandesweisheit muss zu Hause bleiben, der schafft es also geistig nicht, dorthin zu gehen, denn diese klassische Walpurgisnacht spielt sich nicht wirklich im äußeren Griechenland ab, sondern im seelischen Bereich. Aber in einem seelischen Bereich, das eben eine Verwandtschaft hat mit dieser ganzen griechischen Mythologie. Also dort geht es eigentlich hin. Es ist nicht wirklich eine äußere Weise, um die es geht. Auf der Bühne kann man es natürlich äußerlich darstellen. Also das heißt, was jetzt geschildert wird, ab dem Moment, wo Mephisto mit dem Faust aufbricht, nach Griechenland geht es um imaginative Bilder aus dem Seelenbereich. Was sich jetzt im Seelischen abspielt und wie sich dieses Seelische beginnt mit den Lebenskräften, mit den Elementarkräften zu verweben und zu durchdringen, das wird jetzt nach und nach geschieden. Als erstes tritt die sehr mysteriöse, düstere Errichtung auf, die große Zauberin Arichto, die dann nur feststellt, da naht sich etwas, ein Lichtlein von oben, das so nach Leben dürstet, und
und das behagt ihr nicht so recht, weil sie lebendig sehr feindlich ist, also zieht sie sich zurück und dieses Flämmchen, das da kommt, ist nicht mehr lauter als der Homunculus, der mal heranschwebt, und dieser Homunculus, wenn Sie sehen, das ist ein recht lustiger Kerl. Wir werden dieses Seelenflämmchen natürlich körperlich darstellen müssen, und das ist also immer eine sehr lustige, ganz unbedarfte Figur. Ja, er hat vom Erdleben hat er überhaupt keine Ahnung. Was weiß man da oben schon, von dem es da zugeht? Also er ist einfach neugierig. Er ist neugierig zu sehen, was es da gibt und will alles kennenlernen, und er will sich unbedingt verkörpern. Das will er unbedingt. Aber dazu ist viel notwendig. Also schon vorher noch in der Oratorium wurde ganz deutlich gesagt, dass dem Toten genügt ein enges Gefäß, aber lebendig ist das ganze Weltall nicht genug. Also das ganze Weltall ist eigentlich notwendig, um Lebendiges zu schaffen. Und die Kräfte lernen wir jetzt kennen. Naja, was treffen wir auf der einige Gestalten aus der griechischen Mythologie? Also zum Beispiel einmal Sphinxe, die sehr fest und ehern fast und steinern dastehen, aber ein Bild sind, naja, des Menschen, der sich aus dem Tierischen herausringt irgendwo. Der ist, wenn Sie so diese Sphinx-Gestalt sich anschauen, hat sich das Menschenantlitz bereits, das hervorkommt, aber die Brust des Löwen, also den Brustbereich des Löwen, hinten der Stierteil, Flügel gibt es noch dazu, Adlerflügel irgendwo, also das ganze Tierreich. Der Mensch ist eigentlich so etwas wie die Versammlung des ganzen Tierreichs und mehr noch. Aber gestaltsmäßig geht es also darum, diese Bildekräfte, die im ganzen Tierreich wirken, in sich zu vereinen und zum harmonischen Ausgleich zu bringen. Und das Ganze auch zu verkörpern im festesten Stoff sogar. Daher ist also dieses Sphinx hier auch als was ganz, was fest, Ehrenfestes. Also es geht darum, das ist eine der Kräfte, die notwendig ist, um diese Seelische wirklich herunterzubringen. Wir müssen uns mit dem festesten Stoff verbinden. Und wenn dann sehen, diese Sphinxer sind die eigentlich immer ruhig dastehen. Selbst wenn die größten Umwälzungen passieren, es passiert nämlich ununterbrochen Erdbeben da drin. Da werden Berge aufgeworfen und stürzen wieder ein. Zuerst war der Bergspitz, jetzt ist er rund, das geht so in einem Moment. Aber die Sphinxe haben Platz genommen und die sind, also die halten da fest. Das ist das eine, was wir brauchen, um uns zu verkörpern, dieses total Feststehende da. Also, das geht nämlich um diese seelische Kraft auch. Seelische Kraft, Lebenskraft, aber auch die ganz stabil ist, die sich nicht bei jeder Kleinigkeit hinauswerfen lässt, die nicht sofort abhebt, sondern die festen Boden unter den Füßen findet und sucht. Das sind die Sphinxe. Es gibt aber auch welche, die ganz, ganz in die Höhe flattern. Das sind die Sirener. Das sind eigentlich die uns immer wieder ins Geistige hinausführen wollen oder ins Seelische zurück, dass die uns herausheben wollen aus dem Körper. Die Sirener, das sind die, mit denen der Odysseus auf seiner Irrfahrt zu tun hatte. Wenn Sie sich vielleicht an die griechische Mythologie erinnern, da war mit seinem Schiff unterwegs und der Gesang der Sirenen hat also jeden verrückt gemacht. Also die waren gefürchtet, weil sie jeden, der diesen Gesang hört, wird verrückt und ist nicht mehr richtig bei Sinnen. Der Odysseus hat sich also am Mast anbinden lassen und sich die Ohren verstopft und konnte also so das Schiff sicher durchbringen bei den Sirenen. Also diese Sirenen sind da. Jetzt haben wir schon zwei Kräfte, die eine, die das seelisch-geistige immer wieder herausziehen, und die anderen, die Sphinxe, die es geradezu hereinholen, feste Gestalt werden lassen. Feste Gestalt werden lassen, das ist ja das Wichtige, dass das Seelische nicht nur einfach irgendwie so wie eine Wolke herumgeistert, sondern dass es formend bis in den Körper hinein. Nicht nur das Seelische ist ja letztlich auch etwas, was sich bis in den Körper hinein ausdrücken soll und ausdrücken muss. Etwa was ganz Individuelles dann sogar, so dass jeder Mensch dann seine eigenen Gesichtszüge bekommt, seine eigene Gestalt, die zwar alle Menschen haben zwar was Gemeinsames, aber trotzdem gibt es einen feinen Unterschied. Erst das macht uns zur Individualität. Aber dazu müssen wir das Geistige so weit herunterholen, dass es gestaltet im Körper wird. Das sind die Sphinxkräfte, die holen das herunter, die sind das ganz Feste. Und aus dem kommt also das Menschliche heraus als Bild. Naja, was gibt es noch? Es gibt noch ganz fleißige Gestalten. Es gibt zum Beispiel die Ameisen. Insbesondere Ameisen auch der kolossalen Art. Also es gibt also so kleinere und größere. Und die sammeln das Gold. Die sammeln das Gold. Gold ist ein Bild für die Weisheit. Aber sie sammeln es für das Irdische, weil sie verstecken es dann in den Bergen irgendwo, im Festen schon wieder. Die Weisheit wird hereingeholt, sie wird sozusagen im Festen, in allem, bis in unsere Knochen hinein, überall ist Weisheit drinnen. Das sammeln diese Anweisungen, diese ganz lebendigen, die da rumkrabbeln. Wir werden, glaube ich, zwar sehr süße kleine Anweisungen haben, eine etwas größere. Nein, es sind zwei Kinder, die das so entzündet machen. Das sind zum Abbuseln einfach. Aber es muss jemand auch bewachen, dieses Gold, das sind die Greife. Die Greife, die sehr, sehr schrille Stimmen, sehr krächzende Stimmen haben, die sehr, sehr wild wirken irgendwo. Also die bewachen das Gold und verteidigen es. Also dass niemand diese Weisheit, dieses weisheitsvolle Gold erlauben kann. Und mitten in dieses Völkchen, der Sphinxe, der Ameisen, der Greife, der Sirenen, verirrt sich jetzt als erster der Mephisto hinein. Der Faust auch schon irgendwo, der ist auch gleich, kaum kam der Homunculus herunter, war der Faust auch schon unterwegs, hat gespürt, ja, er ist in Griechenland, das spürt er jetzt, da geht's auf. Und wo ist sie? Das ist seine erste Frage, wo ist sie? Die Helena nämlich, die sucht er, die Helena. Auf der Spur ist er, also der sucht danach. Und das, der ganze, sein ganzer Weg durch die Walpurgisnacht führt ihn immer auf die Suche nach der Helena. Der Mephisto begegnet halt also jetzt den antikischen Kollegen, also er schaut immer so mit einem schiefen Auge drauf und die mögen ihn auch nicht so recht. Also die haben verschrumpften Pferdehufe und so weiter, sie wissen, der Mephisto hat einen Pferdehuf eigentlich, also er ist nicht so ganz Mensch geworden da unten, er hat also noch was anderes da drinnen. Also der kommt, fühlt sich da nicht so zu Hause, zumindest nicht bei diesen Kräften jetzt, es kommen aber dann auch einige andere Kräfte heran, die so mehr nach seinem Geschmack sind, die also so mit den düsteren, dunklen, sehr egoistischen, unteren Triebkräften oder so zu tun haben, die wir aber offensichtlich auch brauchen. Denn was Goethe da darstellen will, ist, dass das auch Kräfte sind, die wir nötig haben, um uns auf Erden zu verkörpern. Also es gelingt uns nicht, uns nur so in den reinsten Kräften zu verkörpern, da schaffen wir es nicht, heutiger Mensch zu werden, sondern wenn wir heutiger Mensch werden, kommen wir zum Beispiel auch mit den Lamien in Berührung. Die Lamien sind, naja, in der Mythologie sowas wie halt Vampirweiber. Sehen Sie den Ausdruck weiter, dann passt es. Also das sind recht düstere Gestalten, recht, wenn Sie so wollen, sehr erotische Gestalten auch, die sich an den Mephisto heranmachen und ihn umgarnen. Da wird ihm heiß und kalt dabei. Mit denen begegnet immer der Mephisto interessanterweise. Aber das sind halt die Kräfte, der Mephisto ist ja auch etwas, was der Faust immer mit sich herumschleppt. Also die werden angesprochen dadurch. Aber sie sind halt auch nötig. Und dann wird es noch eher, dann begegnet er den Phorkiaden, wieder der Mephisto. Die Phorkiaden sind Urglieder der Hässlichkeit. Das ist also jetzt wirklich das Kontrastprogramm zu Helena. Das ist also jetzt so das allerhässlichste Seelische, was es gibt. Sie sind einäugig, ohne einen Zahn und so weiter. Und sie sind zu dritt. Sie sind aber Schwestern der Schicksalsgöttinnen irgendwo, wie ich das sage, ich sah sie gestern oder rede gestern mit diesen Schicksalsgöttinnen und die drei nehmen in ihren Mund auf irgendwo. Sie sind dann sehr glücklich, weil jetzt haben sie dann plötzlich zwei der Augen, weil der Mephisto sozusagen auch dabei ist, und zwei der Zähne, also Mephisto teilt halt das mit ihnen. Man muss sich die vorstellen, ich habe da immer so das Bild, das sind so welche, die so ganz im Schlamm oder auf gut Wiener im Gatsch wühlen. Das ist so ganz graue, düstere, schmutzige Gestalten irgendwo, die dann auch den Mephisto irgendwo so ganz mit diesem Schlamm bedecken irgendwo. Also sie werden sehr genüsslich in den ganzen Schlamm übers Gesicht schmieren, die werden ziemlich verschmiert ausschauen. Wird nichts passieren am Boden, keine Sorge. Ein bisschen Schminke, die verwischt wird, das reicht schon. Weil nämlich der Mephisto später dann im dritten Akt selber als Phorkias erscheinen wird. Also das heißt, in einer Gestalt, die selbst diesen Phorkiaden gleicht, und dort wird der andere Gestalt mit der schönen Helena gegenüberstehen. Also das heißt, wir haben es dann immer mit diesem Gegenbild zu tun. Das eine da, dieses schöne, helle, das Heere, das uns nach oben zieht, und das Gegenbild aber schleicht in Form dieser Phorkias herum, der nichts anderes ist als der Mephisto, beides zusammen. Der Faust ist also auf der Suche nach der Helena. Er lebt also diese ganzen Gestalten zunächst, also die Sphinxe, auch die Sirenen, die Ameisen, ist faszinierend davon. Also vom frischen Geist fühlt er sich durchdrungen, Gestalten, groß, groß die Erinnerungen, sagt er. Und sagt dann, ich wache, ja. Und sagt, ich habe das im Traum, habe ich das schon erlebt, alles, diese Bilder. Da. Und jetzt sehe ich sie sozusagen in geistiger Realität. Und zwar sehe ich sie so, wie sie mein Auge dorthin schickt. Ganz interessant, wie sie mein Auge dorthin schickt. Das ist nicht so eine sinnliche Wahrnehmung, wo man die Augen aufmacht und irgendwas fix und fertig sieht, sondern es sind Bilder, die er eigentlich selber aus sich heraussetzt, aber Bilder, die trotzdem einer Wirklichkeit entsprechen, die nicht bloß Fantasterei sind. Wenn Sie wollen, ist es Fantasie, aber Fantasie, die was mit der Wirklichkeit zu tun hat. Eigentlich genau das, was wir in der Imagination erleben. Da müssen wir selber die geistige Kraft haben, dieses Bild aufzubauen. Das kommt nicht einfach. Zumindest nicht dann, wenn wir wirklich den heutigen Weg zur geistigen Wahrnehmung gehen. Dann sind wir nicht mehr ein Medium, das irgendwas in draus erlebt, sondern wir müssen eigentlich ganz bewusst an diese Bilder herankommen. Und erst dann fangen sie an, sich zu verändern, selbstständig. Aber wir müssen sie eigentlich einmal selber entwickeln. Es ist ganz interessant, es gab einen österreichischen Physiker, den Wolfgang Pauli, Nobelpreisträger, weiß Gott was bedeutender Physiker des 20. Jahrhunderts, der auch solche Bilder erleben konnte, ganz interessanterweise. Der sich sehr bewusst war, dass wenn man diese Bilder erlebt, die man eigentlich selber schafft, die aber eigentlich doch auf die Wirklichkeit verweisen, die in der Wirklichkeit draußen wirken bis in die Natur hinein, denn er sagt ganz deutlich, das sind nicht bloß Seelenkräfte, sondern das sind auch zugleich Naturkräfte. Sie sind beides zugleich. Und er spricht davon, vom malenden Schauen dieser Bilder. Ich finde diesen Ausdruck so wunderschön. Vom malenden Schauen dieser Bilder. Ich male eine Wirklichkeit, aber sie wird für mich erst sichtbar, indem ich sie male. Aber dann ist sie genau die Wirklichkeit, die nicht von mir einfach fantastisch entworfen wurde, sondern die der Welt draußen entspricht. Solche Bilder sieht eben auch Faust jetzt, also die Bilder, die sein Auge dorthin schickt. Und als fernes Ziel sieht er auch die Gestalt der hohen Königin. Also der Helena. Dort zieht sie hin. Und er befragt jetzt die Sphinxe, wie man dort hinkommen könnte, aber niemand kann ihm das sagen. Also die Sphinxe geben ihm den Rat, bei Chiron könntest du
erfahren. Chiron, das wird auch ganz lustig sein, der Vorderteil und der Hinterteil, weil er ist ja ein Kentaur. Also er ist halb Pferd, halb Mensch. Also eine Darstellerin gehabt bei der letzten Aufführung, was spielst du? Naja, das Hinterteil vom Chiron. Das ist schon was Sensationelles, wenn man das in der Bühnenbiografie aufschreibt. Also dieser Chiron prescht dann tatsächlich heran. Er hastet nicht, er ist immer in Bewegung. Der Chiron, dieses Bild, wieder ein vielsprechendes Bild aus der griechischen Mythologie, ähnlich wie die Sphinxe, nur jetzt in gewisser Weise eine Stufe weiter. Bei den Sphinxen ist es also der Löwe, hinten der Stier, die Adlerflügel und manchmal gibt es sogar noch so ein Drachenschwanz und irgendwo hinten dran, das sind so die ganz niederen tierischen Reste. Beim Chiron ist es schon etwas edler, etwas wie ein Rassepferd ist schon was viel Edleres. Und Steiner schildert ja so schön, die Pferde sind entstanden, dass der Mensch die Intelligenz entwickelt hat, so begonnen hat sie zu entwickeln. Dann ist in der Natur zu dem Zeitpunkt, da sind die Pferde entstanden. Also das ist sozusagen der Punkt, wo sich das getrennt hat. Also dieser Chiron, der zugleich interessanterweise über große Heilkräfte verfügt. Er ist ja sogar also der Vater des Asklepios, also des Heilenden. Und er rastet aber nicht, er ist also ständig in Bewegung. Und der Faust will mit ihm sprechen und sagt, ja, stehen bleib durch nicht, wenn du willst, steig auf, ich trage dich weiter. Gut, also der Faust springt mit dem Galopp auf. Bei unseren Bühnenkehren gelingt mir das, bei einem echten Pferd hätte mir das nicht gelingen, da müsste man Zirkuskünstler sein. Und er galoppiert jetzt und fragt ihn, also er ist jetzt natürlich ganz fasziniert, dass er den Chiron hier findet. Der Chiron hat in der griechischen Mythologie eine wesentliche Rolle gespielt, wie der Prometheus gerettet wurde und so weiter. Ich will jetzt nicht alles erzählen, aber jedenfalls, was fragt er natürlich dann? Die Helena, wie komme ich zur Helena? Und kannst du mir etwas sagen? Ja, 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 die Helena, die habe ich selber schon auf meinem Rücken getragen. Also, was du druckst sie, also bin ich schon verwirrt genug und solch ein Sitz muss mich begüten. Der Chiron war der spinnt ein bisschen, aber hält den eher für verrückt und sagt, du, gegen deine Verrücktheit hätte ich ein Mittel. Ja, ich kenne die Manto hat auch sehr viel mit den mantischen Künsten zu tun, also auch mit so Zauberkünsten irgendwo, die kann dich sicher heilen. Und die wird von deinen Unsinnigkeiten heilen irgendwo, aber der Faust sagt, ein Geheim will ich nicht sein und springt ab und also das will er ja gar nicht geheilt sein. Trifft aber dann trotzdem auf die Manto und die Manto führt ihn weiter. Der Chiron springt noch herum, erzählt der Manto, was der Faust eigentlich alles will, und die Manto sagt, ja, komm nur herein, den liebe ich ja Unmögliches begehrt. Denn was der Faust begehrt, ist eigentlich alles unmöglich. Wenn man am Geistigen strebt, geht es immer um das Unmögliche. Und das ist unmöglich zu machen. Das heißt, das, was mit bloßen Verstandeskräften, mit all dem, was wir kennen aus der Vergangenheit, unmöglich scheint, wird möglich, wenn das Schöpferische aus dem Geistigen kommt. Wenn ein ganz neuer Einschlag ist. Also den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Und führt ihn jetzt also in die tieferen Mysterien ein, wenn man so will. Sie sagt es ganz deutlich, also ich führe dich herein dorthin, wo ich einst den Orpheus eingeschwärzt habe. Hier habe ich einst den Orpheus eingeschwärzt. Interessanterweise. Weil der Orpheus ist ja auf und in die Unterwelt gegangen. Dort führt sie den Faust jetzt hin, also in einen eigentlich sehr dunklen Bereich, interessanterweise, den der Faust aber kennenlernen muss, um weiterzukommen. Was sich dort abspielt, erfährt man nicht. Das wird gar nicht geschildert. Der Faust verschwindet jetzt einfach einmal mit der Manto und
Inzwischen erfahren wir dann mehr von Mephisto, wie sich der herumtreibt und was vor allem mit dem Homunculus passiert. Das ist ja das Wesentliche. Und dem geht es ja jetzt eigentlich, der sucht nach Verkörperung. Und es gefällt ihm schon das alles, weil der Grundot so und ihm behagt der Duft, das Grundot, ein Wort, das der Goethe erfunden hat, im Grunde, also es grünt eigentlich, so von lauter Leben grünt, es ist, aber es ist Grundot, es ist so eine eigene Schattierung davon. Also er spürt diese Lebenselemente, die Lebenskräfte, mit denen er sich verbinden muss, um körperliches Wesen zu sein. Denn wenn wir körperlich werden wollen, brauchen wir das Seelische, dann brauchen wir auch Lebenskräfte. Nur körperlich, physisches alleine würde nicht genügen. Da ist eine zu große Differenz. Die Lebenskräfte führen dazu, das Seelische so hineinzuführen, dass es formend wirken kann, bis ins Physische hinein. Also mit diesen Lebenskräften muss er sich verbinden. Namentlich mit den Kräften der vier Elemente irgendwo und mit den Wesen, die damit verbunden sind. Und vor allem, wie geht das? Das ist auch die Frage. Und jetzt merkt dieser Homunculus, sagt jetzt zwei Philosophen auf der Schule. Die wissen etwas davon, wie das Leben entsteht. Nämlich zwei griechischen Philosophen, den Anaxagoras und den Thales. Der Thales ist der, der gesagt hat, alles Lebendige ist aus dem Wasser entstanden. Der Anaxagoras ist da jetzt ein Stück mehr der Meinung, alles ist aus dem Feuerregen entstanden. Also schon die ganzen Berge, die da oben unter Drogen entstehen, sie erinnern sich, ich habe gesagt, das sind blaue Erdbeben und Berge werfen sich auf über Nacht. Da hat eben der Thales auch gemeint, das ist alles sanft geformt durch die Kräfte des Wassers, während der Anaxagoras meint, das ist durch vulkanische Tätigkeit aufgeworfen. Und die zwei diskutieren dann immer wieder über dieses Problem, war, muss man dazu sagen, auch zu Goethes Zeiten ein großes Thema, wirklich in der Naturwissenschaft auch, wo man gerätselt hat, also die gebirgswütenden Kräfte, hängt das mehr mit dem Vulkanismus zusammen oder hängt das mehr mit den formenden Kräften des Wassers zusammen? In Wahrheit sind es beide, die eine Rolle spielen. Und beide sind nötig irgendwo. Und daher treten sie jetzt auf, diese Kräfte sind aber auch nötig, um den menschlichen Körper zu formen. Die sind nicht nur nötig, um draußen Berge aufzuwerfen, sondern im Kleinen ist sowohl das Feuer als auch das Wasser notwendig, um den Körper zu bilden. Wo wir zum Beispiel die Blutwärme in uns, die wir brauchen, die wir aufnehmen müssen und die wir verbinden müssen mit unserer seelischen Wärme. Und das muss irgendwann eine Verbindung bekommen, dass das eine ins andere übergehen kann. Das große Problem war ja auch seit der Neuzeit, vor allem, wo man sich diese Frage gestellt hat, das Leib-Seele-Problem, das sogenannte. Was also Anfang der Neuzeit vor allem, so 16., 17. Jahrhundert bis ins 18. Jahrhundert hinein, hat man ja noch sehr intensiv an Seelisches zumindest geglaubt oder war überzeugt, dass das gibt. Heute ist es ja eher so, dass in der Naturwissenschaft Seelisches ist. Ist ein Wort für irgendwelche Gehirnvorgänge, also für irgendwelche elektrischen Impulse. Das ist also noch materialistischer geworden. Aber damals hat man immerhin noch, war man überzeugt, es gibt sowas wie ein seelisches, zumindest der Menschen. Descartes zum Beispiel war ja schon so, dass er das den Tieren zumindest abgesprochen hat, dass also die Tiere funktionieren wie ein mechanisches Werkel. Aber der Mensch hat immerhin noch Seele, aber das Problem ist, Seele, wie bringe ich das mit körperlich-räumlichen in Verbindung? Wie wirkt das da auf? Das war das große Problem, das ist das Leib-Seele-Problem. Wenn nämlich alle vermittelten Glieder irgendwo fehlen. Und ich brauche da zum Beispiel die Lebenskräfte. Die sind etwas, das sind die formenden Kräfte, die ich in den Pflanzen zum Beispiel ganz rein studieren kann, die ich aber auch in jedem Tier studieren kann, wo sie formend wirken. Und die beim Tier aber schon ganz deutlich auch seelisches ausdrücken. Weil in der Gestalt eines Tieres drücken sich bestimmte seelische Triebkräfte ganz deutlich aus. Sie sind halt nur dort ganz einseitig festgefroren. Also ein Stier hat einfach was anderes als ein Adler, der fliegt, oder der Löwe mit der Mitte, die stark entwickelt ist. Was sich aber eben dieses Seelische, das wir im Atem lebt, das aber auch in einer gewaltigen Emotionalität lebt. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wenn so ein Löwe seine Beute erreicht, was für ein gewaltiges Erlebnis das vor allem auch für den Löwen ist. Da passiert innerlich seelisch etwas. Und das ist so stark, dass es ihm auch die Gestalt gibt, diesen mächtigen Brustkorb. Die Verdauungsregion, die ist beim Löwen relativ wenig ausgeprägt, das ist ganz schlammig da hinten. Also da ist diese Mitte ganz stark ausgeprägt. Dafür, der Rest weniger, der Herr Ausdauer, wenig. Neuer Gebärd, Gebad oder sowas. Oder die Gebaden, die es nicht schaffen, ihre Beute zu reißen, noch so und so viel Meter, dann sind sie so erschöpft, dass sie zusammenbrechen. Und dann kann die Beute davor stehen und schauen. Also kommen viele Gebaden auf die Art um, weil sie zu, obwohl sie so schnell sind, die noch, ich weiß nicht, 80 Stundenkilometer oder so erreichen die ohne weiteres, aber nur über kurze Zeit, also Ausdauer null. Aber im Moment geht es gewaltig los. Eine Einseitigkeit. Der Stier oder die Kühe oder so haben halt das Verdauungselement ganz stark ausgeprägt. Der Stier kann schon einmal ganz wild auch sein, die Kühe manchmal auch, aber hauptsächlich Lebens- und Verdauens. Das ist das Schönste und damit ist ein wunderbares seelisches Erlebnis verbunden. Dieses innere Genießen dessen, was da drin gluckert und gluckert und verdaut. Und das ist ein ganzer Kosmos von Erlebnissen, die Kühe da haben müssen. Die mit ganz meditativen Blick eigentlich in sich blicken und meditieren im Grund, was da drinnen passiert. Und das reicht vollkommen, damit das Erleben mehr als reich ausgebildet. Also andere Kräfte wieder irgendwo, die wir in uns vereinen müssen. Also diese Mitte zu finden, den Übergang vom Seelischen zu den Lebensinnenmitte. Also Feuerkräfte einmal und Wasserkräfte als Repräsentanten. Das mehr Luftige hatten wir schon mit den Sirenen. Das sind nämlich die, die so ganz ins Luftige hineingehen. Das sind auch die Kräfte, die stark mit dem Atem zu tun haben, das sind also die feinsten Kräfte, die uns aber auch sehr leicht hinausheben. Also wenn wir zu stark zum Beispiel im Atem leben, dann kommt man sehr leicht fast in einen Rauschzustand hinein. Also es gibt zum Beispiel den Zustand der Hyperventilation, also wenn Sie davon schon gehört haben, wenn man zu heftig eigentlich ausatmet, zu viel Kohlendioxid dann sogar ausatmet dabei, weil wir atmen ja Kohlendioxid aus, dann kommt man fast in einen rauschartigen Zustand. Der muss eigentlich gedämpft werden. Da steht in diesen Erinnerungen dahinter. Also die sind verwandt mit diesem Rauschzustand, in den wir hineinkommen. Und wir hatten andererseits schon die Sphinxe, die so ganz mit der Erdenschwere auch zu tun haben, die alles in die feste Form hineinführen. Jetzt also sind es die Feuerkräfte und die Wasserkräfte, die besonders eine Rolle spielen. Und der Thales insbesondere nimmt sich jetzt das Homunculus an und sagt, also ich werde dich weiterführen. Ich kann das selber auch nicht genau sagen, wie das alles funktioniert, was dazu notwendig ist. Aber ich wüsste einen, der dir das sagen kann, das ist der Proteus. Der Proteus ist also ein griechischer Gott, der durch seine Wandelbarkeit auftritt. Der ist ein Gestaltwandler. Kaum schaut man an, das ist schon wieder eine andere Gestalt, der ist kaum zu fassen. Er ist da, einmal dort. Es hat eigentlich keine feste Form, sondern ist in einer beständigen Metamorphose begriffen. Das heißt, das sind die Kräfte, die notwendig sind, Gestalt, Verwandlung. Das sind eigentlich genau die Bildekräfte, die notwendig sind, um den Körper zu gestalten, die sich wandeln können und dieser Proteus, sie treffen ihn dann tatsächlich. Der Thales sagt aber, Achtung, der ist eben schwer zu fassen durch seine Gestaltverwandlung. Wir müssen schauen, dass wir ihn irgendwie festhalten können. Gelingt auch irgendwie und der Proteus ist ja ganz fasziniert von diesem leichten Zwergherd, das da immer noch in seinem Glaserl herumschwebt, hat er immer noch mit seinem Glaserl. Also da steckt er drinnen. Und dieser Proteus sagt dann ganz deutlich, also ja, da musst du also einmal im Feuchten beginnen und musst ganz klein anfangen, vom
vom Fischlein, also erst das kleine Fischlein, dann große, die die kleinen verschlingen, also du musst dich erst zum Fischlein bilden und durch alle Formen musst du durchgehen und bis zum Menschen hast du noch Zeit. Also das dauert. Das ist ein langer Weg. Wir müssen eigentlich alle diese Formen nachbilden, um Mensch zu werden. Wir gehen durch alle diese Stadien durch. In gewisser Weise zeigt sich das ja sogar wirklich in der Embryonalentwicklung, dass wir von den Formen her auch gewisse Formen durchmachen, die es im Tierreich gibt. Die sozusagen leicht angedeutet werden. Wir haben sogar so etwas wie Kiemenspalten als Embryo. Wir gehen also sogar durch eine Art Fischstadium durch, aber ohne wirklich Fisch zu werden. Wir werden es ja nicht, sondern wir, so flüchtig kommt es ja an, aber dann müssen wir uns weiterbilden schon wieder. Also das ist genau der Prozess in uns. Das sind diese Kräfte. Das sind jetzt nicht mehr nur reine Seelenkräfte, sondern das sind Lebenskräfte, die gestaltet wirken, die durchgehen. Und zum Schluss sagt der Prozess also dann sehr witzig, also bis zum Menschen hast du Zeit, aber bist du erst ein Mensch geworden, dann ist es völlig aus mit dir. Na gut. Also, naja, dann ist der Punkt einmal fertig, dann stehen wir mal da, dann ist dieser Prozess vorbei. Aber dazu sind jetzt alle möglichen anderen Wesen notwendig. Es sind also vor allem Wasserwesen auch notwendig. Das heißt, sie kommen jetzt auch zum Herrscher der Wasserwesen. Sie kommen zum Nereus. Das ist sozusagen der König dieser Wasserwesen. Und der Nereus hat also viele, viele Töchter, die Doriden zum Beispiel, die dazugehören. Das sind im Grunde Elementarwesen, die im Wasser leben, die gestaltet wirken und die überall vorhanden sind, wo Wasser ist. Und die kommen in Hülle und Fülle heran. Und der Nereus, zu dem sie eben auch jetzt um Rat kommen, der ist also ziemlich mürrischer Kerl, der sitzt also irgendwo so auf einem Felsblock drauf und schaut in die Wogen und vor allem er hatte die schönste seiner Töchter, die schöne Galatin. Die schöne Galatin hat nämlich die Rolle der Venus übernommen, der Aphrodite übernommen. Sie kommt sogar auf einen Muschelwagen daher. Also das heißt, sie hat mit den Kräften der Schönheit etwas zu tun, sie hat etwas zu tun damit, die schöne Seele auch in den schönen Leib hineinzuführen. Und zwar noch etwas mehr ins Körperliche hinein, als es die Venus, die Aphrodite selber könnte. Die Galatea ist sozusagen eine etwas erdennähere Variante dieser Göttin, wenn man so will. Das heißt, sie ist so nicht mehr Göttin, sondern ja, Elementarwesen, aber das prächtigste, schönste Elementarwesen, das von dem Nereus geleitet wird. Nereus ist also sozusagen der König dieser Wasserwesen, der König dieser Elementarwesen. Also dieser Muschelthron naht bereits. Der Proteus mit dem Homunculus nimmt ihn auf den Rücken, stürzt sich hinein. Der Proteus verwandelt sich zum Proteus-Delfin. Wir sind also beim Stadium des Delfins jetzt angekommen und stürzt sich also ins Wasser und naht also diesem Muschelthron der schönen Galatea. Also ein Bild der Kräfte, die schönes Seelisches in ein reiches Körperliches hineinführen können. Und in dem Moment, wo sich das vereinigt, wo das Glas anstößt an den Muschelthron der schönen Galatea, in dem Moment zerschellt also dieses Glas, ein großer Flammenblitz tritt auf und alles geht in einem Feuerregen irgendwie unter und es gibt einen gewaltigen Schlusschor, der damit endet. Gefeiert seid all ihr Element, ihr alle vier. Und damit löst sich die Szene auf. Die Elementarwesen geistern irgendwo noch herum, verschwinden langsam und aus dem Hintergrund tritt jetzt eine Gestalt. Eine schöne Seele, die in einem schönen Leib vor uns steht, Helena. Um die geht's. Das heißt, es ist ein Bild eigentlich dafür, wie sich die Seele der Helena verkörpert. Und ihr werdet dann Faust euch bald begegnen, in einer noch intensiveren Form, als es war. Sind Sie, wenn ich noch einmal zurückgehen darf, Hexenküche, da war sie ein Spiegelbild. Das Faust fasziniert, hat das aber noch nicht bewusst selber hervorgebracht hat, unbewusst sicher schon, aber nicht bewusst. Dann am Kaiserhof, wo er versucht hat, eine sehr lebendige Erscheinung dieser Helena hervorzuzaubern, aber das ist auch dann zum Schluss irgendwo misslungen, jetzt steht sie quasi in körperlicher Gestalt vor ihm. Das heißt aber auch, jetzt hat er all die Kräfte erfasst, die diese Helena wirklich ausmachen, bis ins Körperliche hinein. Also nicht mehr eine flüchtige Erscheinung nur. Und diese Helena steht jetzt da, es wird geschildert, sie schildert es, und sie war jetzt, der Trojanische Krieg war vorbei, sie ist also befreit worden sozusagen von ihrem Gatten Menelaos und von den anderen Griechen, und sie sind auf dem Schiff heimgefahren, sie ist noch immer schwindelig ein bisschen von des Schiffes geschaukelt, erregsamen geschaukelt. Das ist sehr interessant, weil das nimmt also dieses Thema eben der klassischen Walpurgisnacht vorher auf, da ist nämlich auch immer dieses wässrige Geschaukel. Wenn da so ein bisschen eine ganz leichte Musik im Hintergrund hat, immer so ein bisschen hin und her schaukelt. Es macht es schwer, sich immer zu konzentrieren darauf. Aber es ist genau die Stimmung, das ist die Stimmung, die zwischen Wachen und Träumen irgendwo ist. Es ist genau die Ebene, wo diese Imaginationen zunächst einmal erlebt werden und wo man sich sehr zusammennehmen muss, dass man immer wach bleibt. Ganz, manchmal etwas vorbeizieht, lassen Sie die Bilder reden, Sie wirken trotzdem, Sie sprechen irgendwann für sich. Und oft kann man sich so ganz wach erst nachher, irgendwann nachher, passt das? Das ist genau das. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist mit dem Bild. Macht nichts, wenn das ein paar Jahre später ist. Weil so ein Drama wie Faust ist etwas, was einen Grund ein ganzes Leben lang begleiten kann. Und man entdeckt immer wieder was. Ich denke mir immer, wir stehen am Anfang. Wir spielen es jetzt seit über 15 Jahren. Und ich denke mir immer, du hast nur keine Ahnung davon, was das ist eigentlich, das Ganze. Es ist so, es ist wirklich unausschöpflich. Es ist unausschöpflich. Und man entdeckt immer mehr, und es kommt immer mehr heraus. Was alles in den Bildern verborgen liegt, mehr sicher auch, als Goethe ganz bewusst davon erfasst hat. Er hat nur gespürt, das Bild stimmt. Und das muss ich so hinsetzen. Dann ist es da und das passt. Und das sagt aber viel, viel mehr als ihm bewusst war, viel mehr als uns bewusst werden. Und noch Generationen was daraus holen. Viele, viele Generationen. Weil es ist eine Anregung, die spricht zu Seelenkräften, die in uns drin sind. Und dann steigt man hier und da mal wieder was ins Bewusstsein auf. Und das geht's. Dabei ist, es ist nicht einfach ein Theaterstück, das man sich anschaut, ich weiß, es kann viel, viel mehr sein. Viel, viel mehr sein. Ja, also diese Helena noch etwas benommen von dem Schaukeln des Schiffes, vor allem, gut, die Zeit rennt. Muss ich schneller machen. Also jedenfalls, sie weiß jedenfalls nicht, was ihr Gatte von ihr Eltern hat, die ganze Überfahrt nicht mit ihr gesprochen. Also sie weiß nicht, ist sie jetzt willkommen oder ist er ihr Gran, der Gatte, das weiß man nicht. Jedenfalls ist sie dann allein in den Palast gegangen, der ganz verlassen über Jahre war, und dort ist sie mit ein komisches, düsteres Weib gesessen, das so Finger gedeutet hat. Und jetzt kommt sogar hervor aus dem Palast. Niemand anderer als Phorkias Mephisto in Gestalt dieses komischen Weibes. Also jetzt das Urbild der Hässlichkeit neben dem Urbild der Schönheit. Und jetzt kommt es also zum Dialog irgendwo, und die Helena befiehlt ihren, naja, die Hilfe, kann man nicht sagen, es ist der Chor gefangener Trojanerinnen. Also offensichtlich wurde Trojaner.
Koreanerinnen gefangen, die aber ganz merkwürdig sind. Sie werden das sehen bei der Aufführung. Die verwandeln sich nämlich aus diesem Elementarwesen zu den Koreanerinnen. Und zwar ganz bewusst. Es sind so, sind es Menschen, sind es nicht Menschen, zum Schluss wird sich herausstellen, eigentlich sind sie doch nur Elementarwesen. Aber sie nehmen kurzzeitig menschliche Gestalt an, ist dieser Chor. Und also die Helena befiehlt ihnen einen Opfer zu bereiten, weil das hat der König befohlen. Die Fahrgäste fragt, naja, und es ist alles bereit im Haus, Schale, Beifuß, goldenes Beil zum Besprechen, zum Beräuchern, alles da, es ist so opfernde Zeit, wir haben. Nicht nur zeichnet es der König, sprach es nicht aus. Oh ja, Wort, Königin, du bist gemeint, ich und diese. Also der Chor, die sollen geopfert werden. Das ist eine kritische Situation. Was tun? Gibt es irgendeinen Ausweg? Vorher sagt ja, während die Mönchen da auf Kriegszug waren, hat sich im Hinterland diese Burg errichtet worden. Spiegelglatt in Fugen, die kann kein Mensch erobern, da gibt es einen sicheren Platz. Das ist die Burg des Faust, die der inzwischen gebaut hat. Gut, Vorgers führt also die Helena mit dem ganzen Chor dorthin. Faust empfängt die Helena, nicht ohne seinen Turmwärter gleich in Ketten zu legen und zu verdonnen, weil er hat nicht gemeldet, dass die Helena kommt. Und er wollte, er sucht auf die Helena schon ewig und wollte ihren königlichen Empfang bereiten. Jetzt steht es plötzlich vor der Tür und nichts ist vorbereitet, weil dieser Lykeus, der Turmwächter, der so weitsichtig ist, dass er alles sieht, von der Schönheit der Helena so fasziniert war, dass er vergessen hat, Signal zu geben, dass sie naht. Aber, sagt er nämlich, dass eigentlich hast du den Tod verdient, aber bitte, Helena, du, entscheide du, was mit ihm geschehen soll. Ne? Und sie sagt, das Übel, das ich selber brachte, kann ich nicht bestrafen, also lass ihn frei. Gut, also ist der Faust schon fasziniert von der Helena, er sagt selber, also jetzt macht man mal die äußeren verrückten Gründe, ich selber kann die dann zu Füßen sinken, also nimm mein Reich an und verfüge darüber. Und die Helena sagt, komm an meine Seite, wir wollen also gemeinsam dieses Reich verwalten. Sie kommen sich sehr nahe, die Helena war fasziniert schon von der Rede des Lykeus, des Turmwächters, die Sprache ist so schön. Die Sprache ist, sagt die Griechen Helena, das ist interessant, diese offensichtlich barbarische Sprache, weil die deutsche Sprache ist barbarisch gegenüber den Griechischen. Die Griechen haben ja als Barbaren, Barbar heißt ja eigentlich Stammreimgründe. Sie haben also alle anderen Völker missachtet, weil die ja gar nicht schön sprechen können. Nur das Griechische, dieses melodiöse Griechische ist das Schöne. Nein, die Helena meint jetzt, die Sprache des Lykeus ist schön. Und lehre mich auch so zu sprechen. Und der Faust sagt, ach, das ist gar leicht, das muss von Herzen gehen. Und deshalb werden sie das gleich sprechen und sie kommen einander schon sehr, sehr nahe. In dem Moment Trompetenschall, Kriegsgeräusch, Menelaos atmet mit seinen Mannen. Gut, also der Faust ist mehr als ungehalten, kann man sich ja vorstellen, dass er da jetzt in der schönsten Szene gestört wird. Schickt also den Mephisto und alle hin, um den Menelaos zurückzuschlagen, und mit der Helena zieht er sich zurück in die arkadischen Lauben, die da irgendwo hinten sind. Also Arkadie, sagenhafte Arkadie wird beschworen, also ein geistiges Wunderland eigentlich im Grunde. Der Chor, die Mädchen des Chores schlafen inzwischen ein, also dann Mephisto zurückkommt, schlafen die alle, er legt sie auf, sagt, jetzt hat es wieder alles versagt, da drinnen in den Lauben, da geht es erst rechts und da ist der Faust und die Helena und da gibt es schon einen Knaben, den Euphorion, der hüpft also schon vom Schoß des Vaters zur Mutter und hüpft auf und ab. Also aus der Verbindung dieses Faust und der Helena ist sehr schnell was anderes herausgekommen, der Euphorion. Hat was mit dem Wort Euphorie zu tun, aber Goethe hat gesagt, es soll die Poesie darstellen. Also die schaffende künstlerische Fantasie, die hinter der Poesie steht. Also etwas, was jetzt aus dem Geistigen kommt, aus der Verbindung des Ich, des Faust, wenn man so will, mit der Seele, der Helena. Wenn die zwei zusammenkommen, dann entsteht dieser Euphorion.
Und tatsächlich hüpft er dann auch sehr schnell heraus und ist ein sehr übermütiges Knäblein dieser Euphorion, unserer besonders. Und sehr übermütig eben auch. Und natürlich mit den Mädchen spielt er gleich und tanzt mit ihnen und alles Mögliche und er begehrt natürlich gleich die Schönste. Also es wird schon wieder kritisch. Es wird schon wieder kritisch. Es ist zwar was Geistiges hereingekommen, aber noch ein sehr unreifes. Also weder körperlich noch grün hinter den Ohren, so ist er wird geistig grün hinter den Ohren. Und in seinem Übermut auch, ja, jetzt hat er die Schönste begehrt, aber was anderes, also in den Krieg muss er auch noch ziehen. Also er muss Ruhm und Heldentaten und weiß Gott was alles machen. Und das Einzige, was man ihm verboten hat, fliegen soll er nicht. Gott fliegen soll er nicht. Und fliegen will er aber so gerne, wie der Icarus einst. Und er erhebt sich zum Flug und was passiert? Er stürzt ab, er stürzt in die Tiefe, er stürzt in die Unterwelt. Damit endet der dritte Akt. Und er ruft nur noch aus der Düsternis heraus, lass unter mich nicht alleine. Und das heißt, die Hölle muss mit ihm. Und der Faust steht ohne Teuer nicht nur eines mit dem Königsmann und der Helena, dem Behälter. Und mir fühlt das nur sehr vorsichtig aus, wenn aus der Zupfung schon Dämonen dran. Aber den Mantel nimmt er mit. Ende dritter Akt, endlich Pause. Also bis zur Pause ist ein Marathon, wir haben jetzt auch schon einen Marathon hinter uns, also ich werde es jetzt ganz schnell machen. Nach der Pause, ganz andere Szene, Faust plötzlich im Hochgebirge. Also mit seinem Zaubermantel, mit dem Mantel der Helena, das ist ein offenbarer Zaubermantel auch, ist er durch die Lüfte geflogen bis auf einen hohen Berg und da trifft er den Mephisto wieder. Der Mephisto sagt ihm jetzt, ja, ich gehe, sehr gut, du bist nicht da abgestiegen, ich bin nicht bescheiden, ich gehe, und eigentlich war das der Grund der Hölle. Da spielen sie jetzt ein Gespräch darüber, also in Hölle, wie das Oberste zu Unterst gekehrt wurde, weil der Mephisto sagt, ja, ich war ja dabei, ich weiß es, der Faust bestreitet das. Mitten hinein in dieses Gespräch, noch was anderes Wichtiges kurz und schnell erzählen. Der Faust hat aber inzwischen eine große Idee gefasst. Weil der Mephisto fragt, genau, hat er nichts gefallen, jetzt bis über die ganze Welt geschwebt hat, über die Reiche der Wertigkeit, das ist übrigens an das Bibelspruch angepasst. Lassen wir aber jetzt. Also gefliege nicht an unserer Oberfläche, du schwebtest im Boden sogar so nahe, deine Sucht sagt dich doch sicher dort hin. Nein, sagt der Faust mit Lichten, dieser Erdenkreis gehört noch Raum zu großen Taten, erstaunenswert es soll geraten. Ich fühle Kraft zu kühnen Mut und Fleiß, ich werde Erde umarbeiten. Das ist meine Aufgabe. Und zwar habe ich gesehen, das Meer, das immer ans Ufer schlägt, die Strecke verwüstet, mit gewaltiger Elementarkraft und nichts ist geleistet. Ich werde was anderes daraus machen. Ich werde es den Strand trockenlegen, ich werde ein neues Land abgewinnen, ich werde Dämme bauen und weiß noch was. Das ist das Werk, den sich Faust jetzt beschreibt. Das heißt, das, was er sich bis jetzt geistig erarbeitet hat, verwendet er jetzt um die Erde umzuarbeiten. Ganz wichtig. Seine Dämmerung, den Mysterien dran, letztlich. Im vierten Teil geht es auch um das, die Welt umzuarbeiten. Naja, gut. Faust will das machen, Mephisto ist bereit, zu helfen. Sie reden gerade in den Menschen und den Krieg sich frei. Schon wieder Krieg, der Kluge hört es nicht gerne, meint der Faust. Was ist der Kaiser? Ist im Kampf mit einem Gegenkaiser. Er hat sein ganzes Geld verpulvert irgendwo, die Leute sind mittlerweile alle unzufrieden, ein Gegenkaiser wurde gewählt und es kommt also zum Krieg. Der Mephisto sagt, das ist die Gelegenheit, die packen wir doch an, helfen wir dem Kaiser, wenn wir die Schlacht gewinnen, dann kriegst du das Leben, den Staat und dann kannst du machen, was du willst, dann kannst du dein Werk vollenden. Ja, und so geschieht es auch, sie helfen mit natürlich den Zauberkünsten des Mephisto, dem Kaiser, der Krieg wird gewonnen. Allerdings, der Bischof sagt gleich, naja, also du hast das aber mit teuflischen Mitteln gewonnen, also dann musst du ordentlich zahlen dafür, die Kirche. Da bist du ja immer so läuft. Also der Kaiser ist unzufrieden, aber er hat gewonnen. Und der Faust hat jetzt sein Lebenswerk, das zu machen. Wir sind schon Beginn 5. Akt. Es ist fast vollendet. Faust mittlerweile 100 Jahre, also großer Zeitsprung. Also er ist schon relativ bedacht an der Faust und giftet sich nur über eines. Das ganze Land ist wunderschön und neu gebaut, aber ein Hütchen gibt es, das dort steht, da wohnt ein altes Ehepaar, Philemon und Baucis, die wollen nicht weichen. Er hat schon was Gott, was für Güter versprochen, wenn es endlich von dort weggeht, dass er das auch umbauen kann, aber sie wollen nicht. Mephisto, du was. Ja, also geh und schaff sie mir zur Seite, das schöne Blütchen kennst du ja, dass ich ihnen aussah. Na, der Mephisto natürlich geht hin und wie immer passiert es halt nicht ganz so friedlich. Als sie zurückkommen, stellt man fest, dass die ganze Hütte ist in Flammen aufgegangen und gleich Philemon und Baucis mit. Wir pochten an, wir klopften an, aber sie wollten nicht öffnen, plötzlich lag die Türe da und so weiter, also eins gibt es das andere. Er hat sie halt weggeräumt, wie das so halt heute passiert. Der Faust wollte das nicht wirklich, aber irgendwie wollte er halt doch, dass sie weg sind. Also so ganz unschuldig ist er jedenfalls nicht daran. Also man sieht bis zuletzt, legt er ziemlich schwere Schuld auf sich. Abgesehen davon, dass in den Jahren vorher viele Bauer, Dämme und so weiter umgekommen sind, also es gab viele Opfer auch. Und als Faust aber das jetzt erlebt, erschüttert ihn das doch und er spürt, dass er vier graue Gestalten an ihn herankommen: Mangel, Schuld, Not und die Sorge. Mangel, Schuld und Not. Die können nicht zu ihm herein und die Sorge schleicht sich das Schlüsselloch ein. Mit der hat es also zu tun und die Sorge haucht ihn zuletzt an und Faust wird blind. Und die Sorge sagt ganz interessante Worte, sie sagt, die Menschen sind im ganzen Leben blind. Nun, Faust, der werdest du am Ende. Und jetzt bei der Faust war gerade der so voll in der Sinneswelt das Geistige gesehen hat, für das die anderen blind sind. Das ist nämlich damit gemeint, dass die anderen Menschen dafür blind sind. Weil optisch sehen sie ja die Welt, aber sie sehen das Geistige nicht, das hat der Faust gesehen. Aber jetzt werden sie blind für die Sinneswelt und erleben das Geistige. Und tatsächlich, die Nacht scheint tief hereinzudringen, allein im Inneren leuchtet jeder sich. Jetzt beginnt er im Inneren das Geistige zu erleben. Und das sind jetzt schon fast die letzten Szenen. Er ist also blind. Dann Mephisto merkt, dass er mit dem Faust geht es jetzt bald wahrscheinlich zu Ende. Er lässt schon den Grab schaufeln. Es kommen heran die Lemuren, das sind so sonderbare Knochen gestalten aus Sehnen und Bänder zusammengeflickt irgendwie, also die schaufeln schon fleißig das Grab für den Mephisto, für den Faust, der Faust weiß, also das Gier der Spaten mich ergetzt, weil die arbeiten halt alle fleißig, aber dabei schaufeln schon das Grab und Faust hat noch einen letzten Wunsch, ist ein Sumpf. Einen Sumpf gibt es noch, den möchte er auch noch da oben legen. Und wenn das erreicht war, dann dürfte ich zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Dann habe ich mein Werk vollendet. Und das wäre der Moment, wo es aus ist. Und er spricht es wirklich aus. Also zum Augenblick dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchen hohen Glück genieße ich jetzt den höchsten Augenblick. Und damit letzter Atemzug, der Faust fällt praktischerweise gleich ins Grab hinein. Na, es ist der Service von Mephisto. Und natürlich jetzt der Mephisto freut sich. So, jetzt also gehört die Seele mir, so stand sie einfach nach dem Tod gehörst mir. Also jetzt nur allein schafft er das wieder nicht, das Seelchen zu fangen, weil er seine das raus, im Nabel ist gern zu Hause, also er braucht die Hilfen jedenfalls. Also es kommen dicke Türen, Teufel, die um das Grab herumschwirren und alle sind also eingeteilt, dass es Sägelchen fangen. Und ruft sie dann auch schnell die Flügel aus, damit sie nicht flattert. Also dieses Türteufel ist dann eher zum Bautschatte gesehen. Und plötzlich im Hintergrund Englisch. Die Teufelchen ducken sich natürlich sofort gleich. Das entsteht jetzt so als Wechselgesang oder Kampf zwischen diesen Teufelchen und den Engeln, die also so einfach jubilieren und strahlen und mit ihrem Licht sogar den Mephisto nervös machen. Ihr seid so süß, ich möchte euch küssen. Ihr seid sicher auch von Luzifers Geschlecht, ihr seid so hübsch. Also sie lenken ihn so sehr ab, dass die Engel schließlich mit den unsterblichen Fausten in den Himmel entfliehen können. Und der Mephisto stellt dem offenen Mund da und sagt, Sakra, jetzt habe ich so gearbeitet und jetzt haben wir den entführt. Also es endet die Faustgeschichte damit, dass Faust trotz aller seiner Verfehlungen in den Himmel aufgenommen wird. Und in den Chor der Engel aufgenommen wird und der Mephisto im Grunde um seinen Sieg, bedrohen kann man nicht sagen, aber jedenfalls mit der Täuschung sich abwenden muss. Und es endet dann die ganze Geschichte mit den schönen Worten, was noch sichtbar wird, ist ganz wichtig, noch einmal Frauen geschalten, die höchste Form sozusagen die Himmelskönigin, die erscheint. Höchste Herrscherin der Welt. Jetzt erscheint also das allerreinste Seelische, das sozusagen denkbar ist. Das ist als Bild zumindest im Himmel zu sehen im Hintergrund, das ist das, wo die Reise im Grunde hingeht. Und also wo er sagt, Jungfrau, Mutter, Königin, Göttin, sei uns gnädig. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis. Das Unzulängliche, hier wird es erreicht. Das Unzulängliche heißt das, was man nicht ermangeln kann. Das ist damit gemeint. Hier im Geistigen wird es erreicht. Das Ende ist damit das ewig weibliche Prinzip uns hinein. Also dieses Bild letztlich, das dann repräsentiert ist, ist die Himmelskönigin, das reinste Seelische, dem streben wir nach. Darum geht es in Faust, darum geht es in unserer Zeit. Verzeihung, dass ich das nicht glaube. Danke.